Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Gerhard Weißkapp, Präsident der ÖBR, der Österreichischen Buddhistischen Religionsgemeinschaft, der seit dem Jahr 2006 vorsteht. In unserem Podcast-Gespräch spannen wir einen breiten Bogen. Wir fangen an von seiner Kindheit, wo er als Ministrant gedient hat, über die erste Begegnung im Alter von 27 Jahren mit dem Buddhismus in Sri Lanka, über seine Hin-Bewegung hin zum Buddhismus. Das hat sich über 15 Jahre gezogen, über Juwelen, die er im Buddhismus für sich gefunden hat, Begegnungen mit ihm wichtigen Menschen, über die Situation des Buddhismus in Österreichs, Spezialthemen wie die Karmapas, den Dalai Lama, Begriffe wie Weisheit, Leerheit und das Leid, bis hin zur Entwicklung des Buddhismus in Österreich und weltweit. Viel Freude beim heutigen Podcast. Vielen Dank fürs heutige Kommen.
Danke für die Einladung, freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich auch schon aufs Gespräch. Ich würde gern mit ein bisschen mit deiner Lebensgeschichte anfangen. Ein paar Dinge habe ich ja im Internet gefunden. Ja. Also in Österreich geboren, christlich sozialisiert, so richtig, ist das Wort, ja. Als Ministrant gedient.
Ja. Und Vorbeter in Folge.
Bankkaufmann als Beruf gelernt?
Ja, ich war so Rechnungswesen, das heißt, eigentlich das Rechnungswesen war mein Job und ich war im Bankwesen 40 Jahre.
40 Jahre.
Zweimal 20 Jahre.
Ja. Bis 2012.
Genau. Am 2013 bin ich in Pension, in den Ruhestand getreten. Brotberuflich.
Und jetzt kommen wir sozusagen schon mit 27 Jahren Sri Lanka.
Ja.
Da war sozusagen, wie soll ich sagen, da hat sich was getan in Bezug auf Buddhismus.
Richtig, es war mein Erstkontakt mit der Lehre des Buddha.
Erstmal, warum bist du da hingefahren?
Also ich habe lange Zeit meines Lebens große Reisen gemacht an alle Enden der Erde. Mhm. Die große Leidenschaft waren die Kulturen, die Tiere, die Menschen.
Okay.
Und ich war dreimal davor in Afrika. Mhm. Und das war meine erste Asienreise, Sri Lanka. Mhm. Eben in dieser Reihe der großen Reisen für Interesse der fremden Kulturen, Länder und Tiere. Und dort bin ich dem Buddhismus begegnet. Eigentlich aus heutiger rückblickender Sicht, fast ein halbes Jahrhundert später, würde ich sagen, ich bin heimgekommen. Weil er hat mich eigentlich nie mehr losgelassen, von dem Augenblick weg. Und das war dann immer ein ganz langsamer und langer Weg hinein.
Also wie stelle ich mir das vor? Du bist in Sri Lanka, auf sozusagen Menschen, Tiere und so weiter. Und dann gibt es Begegnungen mit Mönchen mit den Tempelanlagen?
Es gibt Begegnungen mit Mönchen, mit den Menschen, mit Tempelanlagen. Eigentlich gerade zu der Zeit, also das war 1979, da war das also sehr präsent und noch nicht überlagert, so wie heute, das von vielen anderen Religionen schon stark überlagert in Sri Lanka. Damals war der Buddhismus noch stärker präsent als heute. Mhm. Also wenn man durch Sri Lanka mit offenen Augen damals gegangen ist, dann hat kein Weg vorbeigeführt am Buddhismus, was aber nicht geheißen hat, dass er ihm das auch so mitnehmen muss. Aber mich hat das einfach maßlos fasziniert, das, was ich da so gesehen und gespürt habe. Ich kann gar nicht sagen, ob ich vorher überhaupt eine Idee gehabt habe vom Buddhismus. Ich war damals 27. Ich habe keine Erinnerung, wie Buddhismus für mich vorher ausgeschaut hat und ob es ihn überhaupt gegeben hat. Aber das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Einfach alles in den ganzen Details, die Festivitäten, die ich dort miterlebt habe, die Abläufe im Tempel und auch die Art, wie die Menschen dort miteinander umgegangen sind. Das war anders, weil auch in den anderen Reisen dann, ob Afrika oder Südamerika oder Nordamerika oder Asien. Asien ist einfach anders in der Beziehung, was auch den Umgang der Menschen miteinander angeht.
Ich habe mir in der Vorbereitung sehr gern so das ein oder andere YouTube-Video angeschaut. Und da sind ja einerseits Gespräche mit dir drin und andererseits Vorträge, Einführung im Buddhismus. Und mir ist schon aufgefallen, dass, obwohl du den Buddhismus sozusagen sehr, sehr präzise und das ist eine Kunst, erklären kannst, sozusagen Grundlagen und dann kommen gute Geschichten dazu. Ja. Dann kommt aber immer der Hinweis, nein, es ist nicht eine intellektuelle Geschichte, es ist nicht eine Kopfsache. Und das liebe ich so, weil das ist sozusagen diese Kombination.
Richtig, es ist beides in Wirklichkeit irgendwie. Aber natürlich, ich betone das auch deswegen immer wieder, weil ja auch der Ruf vorauseilt in vielen Fällen als Vorurteil, es ist eine Kopfsache, sehr intellektuell und so weiter. Aber das ist es natürlich nicht in Wahrheit, es braucht beides. Es ist die Verbindung zwischen Herz und Hirn in Wahrheit. Also es braucht rein intellektuell ist es eine Philosophie. Mhm. Aber die ganze Lehre in der Größe als Religion und spirituelle Lehre zu verstehen, braucht es unbedingt die Intuition und das Herz dazu. Mhm. Also rein mit dem Kopf, mit dem Intellekt ist der Buddhismus nicht in seiner wahren Tiefe zu verstehen. Mhm. So blöd das vielleicht klingt, aber dazu braucht es das Herz. Ja, ja. Daher ist auch vielleicht jemand, der intellektuell jetzt nicht so begabt ist, durchaus in der Lage, hier voll einzutauchen, weil, wie gesagt, es geht nicht ohne Herz. Ja, es geht ohne Hirn, aber nicht ohne Herz. Ja, ja. Wobei, natürlich ohne Hirn ist es schwieriger, es ist nicht zu empfehlen. Ja, ja. Aber wenn eines der beiden fehlt, ohne Herz geht es nicht.
Und jetzt nochmal zurück, sozusagen 27 Jahre, Sri Lanka, Begegnung mit dem Buddhismus, dann hast du auf beiden Ebenen dann versucht, Kontakte, also Bücher zu lesen, Menschen kennenzulernen, zu meditieren. Also du bist auf verschiedenen Ebenen dann sozusagen
eingedrungen, Schritt für Schritt. Genau, ja. Also das war ein langer Weg. Also ich sage immer, das ist eigentlich eine Hausnummer, aber ich sage immer, ich bin 15 Jahre hineingegangen und 15 Jahre herausgegangen. Ab dem Zeitpunkt eben 1979 mit 27. Von dort habe ich angefangen, also 15 Jahre hineinzugehen. Und gleichzeitig 15 Jahre heraus, wobei, das stimmt insofern nicht, dass heraus hat 10 Jahre vorher angefangen. Mhm. Weil mein Konflikt, unter Anführungszeichen, mit der katholischen Kirche liegt 10 Jahre vorher. Mhm. Ich habe mit 17 in sogenannter wilder Ehe gelebt, das glaube ich kennt man heute nicht mehr, ohne Trauschein. Und das war nach katholischer Sexuallehre gerade zu der Zeit, wir reden hier von den knapp noch vorkonziliaren Zeiten, also nicht sehr angesehen. Mhm. Und daher hat für mich angefangen, das Hinausgehen, ich habe gefragt, wer sagt da, dass ich falsch lebe? Mhm. Und habe damit angefangen, die katholische Lehre, die katholische Kirche zu hinterfragen. Mhm. Und mich mit 17 begonnen, langsam herauszubewegen. Mhm. Und dann kam einfach mit 27 der Buddhismus dazu. Mhm. Und noch weitere, sage ich mal, 5 Jahre das Heraus, aber schon 5 Jahre auch wieder das Hinein. Mhm. Ich habe aber nicht bewusst eine andere Religion gesucht, sondern das ist einfach wirklich geschehen diesem Augenblick. Ja, ja. Und 15 Jahre hinein, ich bin bis heute nicht endgültig drinnen, also das ist eine Hausnummer, weil das einfach eine Never-Ending-Geschichte sowieso, ist, in dieser sowieso. Mächtigkeit diesen, der Lehre und Tiefe. Diesen,
ja, klar. Wenn du jetzt 2 oder 3 für dich besondere Juwelen rauspicken wolltest, des Buddhismus, du kommst aus dem Theravada-Buddhismus, aber ganz allgemein, also, ja, also Dinge, die dich besonders...
Ja, also was mich besonders mal von vorne weg fasziniert hat, war die sogenannte Dogmenfreiheit. Hier gibt es nichts zu glauben, wo a priori es heißt, das hast du so zu glauben, wenn du das nicht glaubst, dann bist du eben nicht in dieser Religion, sondern das Erkennen steht hier im Vordergrund. Das heißt, es geht darum, diese Dinge, die hier die Lehre von sich behauptet oder der Buddha behauptet, erkannt zu haben, gilt es, sie selbst zu erkennen. Also es geht rein darum, das zu erkennen und umzusetzen und nichts vorweg glauben zu müssen, dass ich nicht hinterfragen darf. Das ist einer der großen, für mich faszinierenden Dinge. Und vor allem aber auch, dass, was mir später bewusst geworden ist, dieses buddhistische Weltbild der wechselseitigen Bedingtheit, dass alles von allem abhängig ist, daher auch der Buddhismus keinen Schöpfergott kennt, also keine äußere Macht, die außerhalb dieses wechselseitigen Abhängigseins etwas bewirken kann. Also das ist für mich auch ein ganz wesentliches Faktum, das unendlich stimmig ist für mich. Ich bin Teil eines großen Ganzen, indem ich mitwirke, wo mir Dinge geschehen, die ich auch mitbewirkt habe in gewisser Weise, Aber es ist vielleicht für viele Menschen oder für mich unangenehm, aber es geschieht mir nichts, wo ich nichts dazu beigetragen habe. Das ist auch eine wesentliche Erkenntnis des Ganzen. Ja. Und, aber in der letzten Konsequenz ist es eine beruhigende Erkenntnis. Und natürlich auch das Glück als westlicher Mensch. Ich bin also durch Sri Lanka zum Theravada-Buddhismus zuerst einmal gekommen. In der Zwischenzeit eben durch mein großes Auseinandersetzen damit, zu allen anderen Traditionen auch. Und jede dieser Traditionen hat besondere Schätze zu bieten. Und ich habe das Privileg, als westlicher Mensch in allen diesen Traditionen nach diesen Schätzen graben zu können und zu dürfen.
Und das machst du auch? Also bist du dann
das mache ich auch in gewisser Weise. Erstens einmal hat es mich fasziniert und ich habe mich auch mit den anderen Traditionen auseinandergesetzt. Und letztendlich jetzt in meiner Funktion, in der ich bin, ist es sowieso ein Muss, weil ich ja in meiner Funktion keine Präferenz habe.
Ich würde dann am Schluss komme ich noch zu so Spezialthemen wie Dorje Shugden und so weiter.
Okay, die breit sind.
Genau. Ja. Um noch diese buddhistischen Juwelen irgendwie, du hast jetzt zwei aufgezählt. Ich habe es interessant gefunden. Ich bin ja über die, also ich habe tibetische Sprache sozusagen gelernt. Und als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass das tibetische Wort für Karma Le heißt und Le ist nur Handlung, Arbeit, ich dachte, wie klug ist das? Ja. Also allein dieses Wort, wenn man das versteht, Körper, Rede, Geist, aber das, wie schön ist das? Ja?
Das sind die großen Missverständnisse im Westen, weil Karma wird ja zwangsläufig oft als Schicksal verstanden und dergleichen. Aber Karma heißt ja übersetzt nichts anderes, wie du gesagt hast, Karma jetzt heißt Handeln, tun und sonst gar nichts.
Fantastisch, oder?
Und es heißt aber auch, ich kann nicht handeln, ohne zu wirken. Entweder heilsam oder unheilsam oder neutral. Und damit ist alles, was ich mache, hat Folgen. Für letztendlich alle anderen, aber natürlich immer auch für mich in der allgemeinen Verbundenheit, komme ich aus dem nicht raus. Und das, glaube ich, ist auf der einen Seite, also wenn das wirklich verstanden werden würde, dann glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt, der Ethik verlangt von den Menschen. Und der auch Ethik begründet. Weil Ethik ist dann eigentlich eine zwangsläufige Geschichte, nachdem ich mit allem, was ich tue, irgendwas mache, was mir selber am Kopf fällt oder mich höher stellt, bin ich zwangsläufig in dem Punkt, dass ich sage, immer wenn ich was handle, muss ich überlegen, was hat es in letzter Konsequenz, wo führt es hin und was hat es für Folgen. Und ich glaube, wenn das ein bisschen mehr allgemein gut auch in einer westlichen Gesellschaft werden würde, könnte es nicht das Schlechteste sein.
Der zweite Begriff, da habe ich, glaube ich, schon 10 Jahre Buddhismus studiert, also auf der Uni, vielleicht waren es auch nur 6 oder 7, aber ich habe einige Jahre gebraucht, bis ich den Abschluss gehabt habe. Das Wort Chö, Dharma, heißt ändern. Ja. Und das ist ja auch so eine Schönheit. Ja? Also wenn du den Dharma studierst, dann
ändert sich was.
Dann ändert sich was. Auch das ist so brillant.
Ja, eigentlich ist widerspiegelt das, was passiert, wenn du dich damit befasst. Ne? Es ist, und es gibt auch dieses Beispiel, da gibt der Buddhismus ja voll mit so Geschichten, den Dharma auch richtig zu erfassen, im Vergleich zu eine Schlange zu fangen.
Moment,
also sei vorsichtig, wenn du eine Schlange fängst, dass du sie richtig fängst. Wenn sie sich am Schwanz fasst, dann wird sie dich beißen. Ja. Das heißt also, greif sie richtig am Kopf. Übersetzt, nimm den Dharma, lerne den Dharma richtig, befasse dich richtig mit ihm, denn er könnte dich auch beißen, in letzter Konsequenz. Also das ist, weil der Buddhismus ist voll mit solchen sogenannten Lehrgeschichten.
Es hat am FH-Campus einen Lehrgang gegeben, den es jetzt nicht mehr gibt, der mir so integrativmedizinisch war, und da haben wir tibetische Medizin gelehrt, und wir hatten eine Dame, die sozusagen aus Asien ist, und die hat über Meditation geredet, und die hat eine halbe Stunde über die Gefahren und Nebenwirkungen der Meditation geredet. Ja. Und gedacht, wie perfekt ist das? Ja. Die steht da und erzählt dir, checke den Lehrer, pass auf, was du denkst. Also sozusagen gar nicht MeToo-Debatte, hat sich nicht mehr angeschrieben, aber das war so brillantest.
Ist 1000%ig zu unterschreiben. Ist auch ein wesentlicher Fakt, also mit dem wir arbeiten, dass also jemand, der in Meditation geht, unbedingt darauf geprüft sein muss oder beachtet werden muss, dass der also zum Beispiel keine psychischen Themen oder dergleichen am Laufen hat, weil das wirklich sehr gefährlich werden kann. Ja, es ist wie bei Medikamenten. Sie wirken, und wenn sie wirken, haben sie auch Nebenwirkungen.
Und finde ich, also ich weiß es nur von der Kritik, passe ich auf, aber da gibt es noch viel zu tun.
in unserem Bereich. Ja, da gibt es also ständig zu tun, das ist keine Frage, da sind wir weit weg. Ich glaube auch deswegen, weil wir vielleicht von Anfang an vieles verpasst haben. Weil man vielleicht auch zu oft in gewisse Dinge so euphorisch hineingegangen ist und die anderen, die Schattenseiten einmal ausgeblendet hat.
Und es sind, glaube ich, die Seite der Lehrenden und der Schüler, also es betrifft...
Beide sind gefordert, beide sind in der Verantwortung.
Ja. Aber jetzt so ein, du als Repräsentant der ÖBR, also gibt es da irgendwelche Guidelines? Gibt es?
Ja, wir haben Guidelines natürlich. Unsere obersten Guidelines sind eigentlich die 5 Ethikregeln. Eigentlich für mich reicht die erste, weil die erste lautet, mich darum zu bemühen, keine fühlenden Wesen weder zu töten noch zu verletzen. Ja. Also wenn ich das erfülle, glaube ich, habe ich alles erfüllt. Ja. Dann gibt es dann auch alle möglichen Details. Und natürlich, wir haben auch vor schon über 20 Jahren, glaube 25 Jahren, Ombudsstellen eingerichtet für sexuellen Missbrauch und dergleichen.
Die aber nie gebraucht wurden.
Die zum Glück bis heute nicht gebraucht wurden. Ja, es ist auf Holz geklopft. Ja. Wir haben halt ein Glück aus konkret österreichischer ÖBR-Sicht. Das gilt leider nicht für den Rest der Welt oder den Rest Europas. Da gab es jede Menge an Skandalen und Missbrauchen. Aber ich sage immer, die Menschen, die Buddhisten sind keine anderen Menschen als andere Menschen a priori. Sie sind alle mal Menschen mit ihren Schatten, mit ihren Problemen. Deswegen, weil sie sagen, auch morgen bin ich Buddhist, sind die Schatten nicht weg. Also das heißt, natürlich, die Fehlentwicklungen haben wir, so wie alle anderen auch. Wir haben vielleicht nur, also ich glaube, es gibt weniger Risiko durch die letzte fehlende große Instanz eines Gottes, auf den ich mich berufen kann. Das macht es halt ein bisschen... manche Fehlentwicklungen hintanhalten, aber ansonsten sind Menschen am Werk und daher ist es auch wichtig, die Augen drauf zu haben.
Ich bin gedanklich noch bei den fühlenden Wesen.
Ja.
Du übersetzt mit fühlende Wesen. Tibetisch heißt es Semchen, mit Geist versehen, glaube ich. Also,
Bewusstsein versehen. Bewusstsein versehen. Das ist auch da, wo die Essensgrenze stattfinden sollte. Ne?
Moment, wo die Essensgrenze stattfindet. Aber sozusagen jetzt... Weil ich kann mich erinnern, Dalai Lama gibt ja verschiedene Belehrungen, je nachdem, wer ihm zuhört. Und einmal war in Indien wirklich eine Konferenz von den Geshe-Lhasa und Kenpos, also es waren nur Tibeter und die haben richtig sozusagen diskutiert. Und es ging für sie um die Definition, was ist ein fühlendes Wesen? Ja. Und das wurde dann 2 Stunden diskutiert. Was ist ein fühlendes Wesen für dich? Wo ist die?
Ja, ich glaube, das kann man locker auf ewig diskutieren, weil ich nicht weiß, wo ist die Amöbe ein fühlendes Wesen oder nicht.
Und da waren die dann, und da, also ich sage dann, was der Dalai Lama gesagt hat, aber...
Also für mich ist im Prinzip entscheidend einmal das Bewusstsein und vor allem das Schmerzempfinden. Ja. Wobei klar ist, dass auch da die Grenze nicht eindeutig für mich feststellbar ist. Der Regenwurm mit seiner Strickleiter-Nervenkostüm ist, glaube ich, schon ein Wesen, das Schmerz wahrnimmt in einem leidenden Sinne, nicht nur in einem reaktiven Sinne. Also dort irgendwo sind für mich die Grenzen, wobei ich komme wahrscheinlich nicht in die Verlegenheit, entscheiden zu müssen, da ist jetzt eine Amöbe, ist es jetzt ein fühlendes Wesen oder nicht, von meiner Handlung her. Ja. Aber natürlich sind für mich alle Insekten und so weiter sehr wohlfühlende Wesen. Also ich erschlage keine Gelser, sondern ich treibe sie so weg. Und meine Erfahrung ist, das ist vielleicht lächerlich, aber wenn man das versucht, das macht etwas mit einem, nämlich diese Achtsamkeit, jetzt nicht auf den Käfer draufzutreten oder die Gelser nicht zu erschlagen, sondern zu vertreiben, das bildet eine Haltung heran.
Total.
Aber natürlich darf auch nicht, ich sage immer, also die fühlenden Wesen nicht zu verletzen, aber dabei nicht zu vergessen, dass ich auch ein fühlendes Wesen bin. Weil das sogenannte Helfersyndrom ist auch keine Lösung. Also das passiert nämlich auch oft, vor allem auch im Westen, dass Menschen also sich komplett aufopfern für alles, aber sich selbst dabei vergessen. Und das ist nicht der buddhistisch gemeinte Weg.
Tibetisch, ich mag diese tibetischen Worte, deswegen sage ich eben, aber ich komme noch mal zu den fühlenden Wesen. Milyu Rinpoche heißt das, das Juwel des menschlichen Körpers.
Das
ist so, auf Tibetisch
die kostbare Geburt.
Milyu Rinpoche. Und der Körper ist aber auch das, was überbleibt, wenn man stirbt. Also diese tibetischen Worte haben einfach so die haben manchmal eine Tiefe, dass man.
Das ist überhaupt der Unterschied. Auch jetzt im Sanskrit oder vor allem im Pali. auch das, die erste edle Wahrheit im Pali Dukkha, ja, ursprünglich übersetzt mit Suffering und dann ins Leiden gebracht. Ja. Das trifft natürlich nicht, ja, was Dukkha wirklich meint, aus der Pali-Sprache heraus. Es ist wesentlich umfassender, die Meinung, also in Bezug auf unvollkommen und unbefriedigend und nicht final wirklich gut und fertig. Das ist die erste edle Wahrheit, dass jede Existenz einmal a priori so sei. Und das ist einmal die erste der vierten Wahrheiten. Und diese Fachbegriffe, die haben schon was.
Aber welches Wort verwendest du jetzt?
Also ich verwende also lieber unbefriedigend.
Unbefriedigend, okay.
Jede Existenz ist a priori, also jede Existenz ist a priori unvollkommen und unbefriedigend und daher leidhaft.
Okay,
also so. Ich komme zum Leidhaften. Genau. Also ich komme zum Leiden, aber über den
die
Umweg.
Erklärung.
Über den Umweg, Weil nur Leiden, das hat ja auch dem Buddhismus ursprünglich einmal den Vorwurf eingebracht, eine negative Religion zu sein. Aber das ist nicht der Fall. Weder positiv noch negativ, sondern realistisch, schlicht und ergreifend.
Ne? Ja, wobei ich erzähle das bei vielen Vorträgen über tibetische Medizin, also schon fast scherzmäßig, aber ich gehe immer diese Leiden durch. Also das Leid des Leidens, das Leid der Veränderung, das alles durchdringende Leid, das Leid von geboren werden, alt werden, krank werden, sterben. Also die haben sich schon damit beschäftigt, mit der Konsequenz Mitgefühl zu entwickeln.
Ja, natürlich. Und auch mit der Konsequenz, weil es geht ja darum, die Wurzeln zu löschen. Ja. Also das heißt, die Wurzeln des Leidens zu erkennen und diese zu löschen. Ja. Weil das ist der schlicht und ergreifende buddhistische Weg und sonst gar nichts. So einfach klingt es, aber das umzusetzen, ist eine andere Geschichte.
Moment nochmal, jetzt war ich nur halb.
Die Lehre des Buddha besteht, hat nur den einen Sinn, bestehendes Leiden zu reduzieren, aufzulösen und kein neues entstehen zu lassen. Anderen Sinn hat es nicht. Ja, aber das jetzt umzusetzen, ist eine andere Geschichte. Und es gibt ja auch die Maler, diese Kette mit den 108 Perlen. Ja. Auch diese 108 Perlen sind ja ein Ausdruck für 108 Formen des Leidens, die es gibt. Also Leiden ist das ein großes Thema im Buddhismus, klar, weil es darum geht, dieses eben zu erkennen und aufzulösen. Und das geht eben nur der zweiten edlen Wahrheit nach, wenn ich die Wurzeln kenne und löschen kann. Gier, Hass und Verblendung als die drei Gifte.
Nochmal zu den fühlenden Wesen zurück. Also erstens, Diskussion mit dem Dalai Lama, die haben das wirklich eine Stunde durchdiskutiert. Ja. Und das wird jetzt auch nicht der Weisheit jetzt schussen. Aber sozusagen, die haben gemeint, okay, wenn sich ein Lebewesen willentlich von A nach B bewegen kann, ziehen sie die Grenze. Also auch vollkommen willkürlich. Ja, aber sozusagen, der Regenbogen wäre also laut der Definition locker noch dabei. Ja. Ein Bakterium?
Gut, die Frage ist, bei diesen Dingen, für mich ist vor allem eines wichtig, hier im Westen von fühlenden Wesen zu reden, um überhaupt die Tiere an Bord zu holen. Ja. Weil bei uns im Westen sind die Tiere ja nicht an Bord. Ja. Schauen wir in die Landwirtschaft. Ja. Also Tiere gelten nicht als fühlende Wesen. Ja. Und das ist eben der Unterschied. Und Mensch und Tier sind eben in dem Sinn hier gleichgestellt als fühlende Wesen. Ja. Mit dem Unterschied, dass eben, wie du schon angesprochen hast, der Mensch die besonders kostbare Geburt ist, denn nur der Mensch ist in der Lage, den Dharma zu praktizieren und sich zu befreien.
Pflanzen?
Ist ein heikles Thema, eine heikle Frage, weil Pflanzen in der Zwischenzeit, denen wird sehr viel nachgesagt an bewussten Bewegungen irgendwo hin oder auch Wahrnehmungsfähigkeit. Aber ich würde Pflanzen nicht als bewusstseinsbesitzende Wesen sehen.
Okay.
Und ich hätte ein Problem damit, wenn die dort hineinfallen, weil dann haben wir Schwierigkeiten mit Essen.
Dann wird es
eng. Das ist, ich habe auch ein bisschen ein Problem mit den teilweise sogar nachgewiesenen Formen der Lichtnahrung von körperlichen Wesen. Also ich kann damit nichts wirklich anfangen, weil es wird wieder natürlich für mich
dann. Das ist auch, also am Anfang war das Licht, die Straubinger
dafür. Ja, genau. Ja. Genau, von dem Film rede ich.
Genau, der Michael Hudecek hat den Schnitt gemacht. Das ist ein Freund von mir. Also ich war dabei ein paar so Geschichten dabei. Also
ich habe ihn also erlebt mit dem Film und da hört es bei mir auf. Ich sehe den Buddhismus nämlich sehr pragmatisch und die Natürlichkeit ist ein wesentlicher Fakt für mich. Und dieser Körper braucht einfach Materie zur Ernährung und das geht halt nicht mit Licht, aus meiner Sicht.
Nein, glaube ich auch, genau.
Und das der eine oder andere hätte ein Problem, wenn die Pflanze zum fühlenden Wesen erklärt wird, dann habe ich ein Problem. Dann weiß ich nicht mehr, was ich essen soll.
Jetzt muss ich was sagen, es gibt ja dieses die vier großen, Liebe, Mitgefühl, Gleichmut, oder?
Die vier, besondere Verweilung, allumfassende Liebe und Güte.
Genau.
Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen, mit Freude mit allen fühlenden Wesen und Gelassenheit.
Genau, und das finde ich so schön, weil ich kenne es halt als Gaba, als Freude.
Ja.
Und du verwendest niemals Freude, du verwendest immer Mitfreude.
Mit Freude.
Und das ist schon eine schöne Konnotation.
In meinen Vorträgen, ich habe da ganz andere, einen brutaleren Zugang. Ich sage immer, bei uns kennt man die Mitfreude eher als Neid.
Ja, okay.
Das ist gesamtgesellschaftlich. Das ist eher so, dass ich irgendjemanden etwas neide, als dass ich mich mitfreue mit einem Erfolg des anderen oder so.
Ja. Weil Mitfreude ist ja wirklich eine schöne Geisteshaltung natürlich.
Ja. Ja, und das in Wirklichkeit, wenn man es in der Lage ist, irgendwie zu praktizieren, es macht auch weit in Wahrheit. In Wahrheit sind diese scheinbar schwierigen Dinge ein Gewinn, wenn man es umsetzen kann.
Ja, definitiv.
Ein Gewinn fürs Leben und für die Lebensqualität. Ja, ne? Das ist für mich auch ein bisschen so ein Gradmesser, wo sind Aussagen der Lehre nicht mehr authentisch. Wenn das nicht solche Folgen hätte, dann stoße ich an Grenzen und sage, da ist irgendwas falsch gelaufen.
Mir hat ein Lehrer gesagt, check die anderen, wenn die mitfühlend sind, mitfreudig, gleichmütig. Ja. Dann haben sie das verwirklicht. Wenn nicht, kannst du weiterziehen.
Also das ist für mich auch so der Lackmustest der buddhistischen Lehre oder seiner jeweiligen Lehrer und Vertreter, ob das in die Richtung geht oder in eine andere.
Ja. Und das kann man ja. Natürlich, man kann sich selbst immer checken, wo man gerade steht, was immer gerade schief geht.
Wie dunkel die Welt ist.
Okay, bin ich gerade mitfreudig?
oder andererseits, ich habe gerade einen Spitalbesuch hinter mir, der war ein bisschen eng, hätte eng sein können. Und da ist auch immer dann die Frage, wie gehe ich um mit meiner eigenen Ähnlichkeit? Bin ich in der Theorie, bei Vorträgen, bin ich gut mit dem?
Ja.
Kann ich gut reden über das und kann sagen, ja, das ist eigentlich natürlich und das ist ganz logisch und so. Und wenn es dann wirklich an der Tür klopft,
dann schaut
die Situation wesentlich anders aus. Ja.
Also muss man fast sagen, für die Zuhörer, wir haben schon vorher gesprochen, du hast erzählt, dass es ziemlich gut gegangen ist. Also
es ist gut,
zum Glück sehr gut gegangen.
Ja.
Genau.
Aber es sind auch diese Momente sind immer... Ja, eigentlich begleitet mich die Lehre komplett durchs Leben. Also es gibt kein, da gibt es diese Geschichte mit dem Propheten, der nach China gekommen ist und die Frage vom Kaiser gestellt bekommen hat, was ist heilig? Ne?
Ja, ja.
Und er hat gesagt, große Weite, nichts von heilig.
Ja.
Also das heißt, die Lehre ist in jedem Detail, in jedem Ding drinnen. Und es gibt nicht die Trennung zwischen jetzt bin ich quasi religiös aktiv und jetzt bin ich profan aktiv.
Ja,
also profane Welt und religiöse Welt bedingt sich wechselseitig hier.
Das finde ich ja schön, hast du, glaube ich, öfter gesagt, als du mit dem Buddhismus scheinbar angefangen hast. Oder einer deiner Lehrer hat gesagt, wenn du als Buddhist praktizieren willst, mach das, was du vorher gemacht hast, aber in Achtsamkeit.
In Achtsamkeit, schau, was es bewirkt. Ne?
Das ist auch noch den Satz. Genau.
Ja, also das heißt, mach, was immer du gemacht hast und schau, welche Konsequenzen es hat. Für andere und dann für dich und dann mach weiter oder ändere es.
Ja.
Ne? Das ist so quasi ein Wegweiser, wenn man so will, oder ein Model, mit dem man da arbeiten kann.
Wobei die Konsequenzen ja manchmal gar nicht so...
Nicht sichtbar sind.
Ja, ja. Ja. Jetzt muss ich dich fast bitten, weil ich mag die Geschichte sowieso, ich hatte sie schon vorher gehört, aber jetzt kommt eine angehangene Frage. Diese Geschichte von dem sozusagen Vater, Sohn, Pferd, über was ist Glück
und so. Ja, was ist Glück, genau.
Vielleicht kannst du mir mal erzählen und dann kommt nämlich eine Frage dazu.
Okay, ich werde versuchen, wie ich sie hinkriege. Also es ist in einem chinesischen Dorf, da gibt es also ein außerhalb des Dorfes ein altes, verfallenes Bauernhaus, da wohnt ein alter Bauer mit seinem Sohn. Mhm. Und der hat drei Pferde draußen stehen. Und diese drei Pferde sind eines Tages verschwunden. Und das ganze Dorf kommt in diesen Bauernhof und sagt zu den Bauern, du armer Bauer, das hast du diese Pferde gehabt, jetzt sind sie alle weg. Das ist wirklich ein großes Unglück, das da geschehen ist. Und der Bauer sagt, wer weiß. Und die gehen wieder und kurze Zeit später kommen die drei Pferde zurück und bringen eine ganze Herde Wildpferde mit. Also der Bauer hat plötzlich nicht mehr drei, sondern 30 Pferde auf seinem Hof. Und wieder kommt das Dorf und sagt, du glücklicher Bauer, was hast du für ein Glück? Jetzt hast du so viele Pferde. Und der Bauer sagt, wer weiß, ob das Glück ist. Und sein Sohn, noch animiert durch die vielen Pferde, beginnt zu reiten. fällt vom Pferd, bricht sich beide Beine. Wiederkommende Dorfleute sagen, armer Bauer, armer Sohn, hat deine Beine gebrochen. Und der Bauer sagt wieder, wer weiß, ob das wirklich ein Unglück ist. Und relativ rasch danach kommen die Schergen des Kaisers, um den Sohn so einzuladen und mitzunehmen, ihn zu rekrutieren für einen Krieg. Und nachdem der mit zwei gebrochenen Beinen da liegt, ist das nicht möglich. Die Leute des Dorfes kommen wieder zu ein Glück. Der Bauer lächelt diesmal nur mehr.
Und da hört immer die Geschichte auf.
Nicht genau, da hört die Geschichte auf.
Weil die, also ich finde diese Geschichte wirklich schön und danke, dass du es nochmal erzählt hast. Und dann, aber da hört es immer auf, gell? Weil man kann dir gedanklich weiterspielen, oder?
Also
es geht theoretisch noch.
Man könnte daraus noch 100.000 Varianten machen, die Glück oder Unglück bedeuten.
Weiter, ne?
Oder vielleicht auch findet man auch noch Zwischenvarianten zu Glück und Unglück, möglicherweise.
Aber ich finde das, ich finde es immer schön, wenn Lehrende eher so persönliche Geschichten erzählen, weil die merkt man sich, finde ich. Das ist das, was gut, ich bin ja auch schon über 50, also so mein Aufnahmevermögen, also aber Geschichten.
Merkt man sich. Ich versuche auch immer irgendwo im Vordergrund, wenn ich was mache, nach Möglichkeit, aus irgendeiner Geschichte einzubauen, weil das ist wirklich der Punkt, dass, und mir geht es ja nicht anders. Ne? Also bei meinem Hören ist es ja auch so, dass einfach, wenn ich eine Geschichte höre, man das wesentlich besser merke. Ne?
Schon, gell.
Ja. Und ja, diese Geschichte mit dem Glück und Unglück, ich glaube, das hat auch sehr viel mit der vierten Form der unermesslichen Verweilungszustände zu tun, mit der Gelassenheit. Dass einfach, wenn wir im Augenblick etwas erleben, was uns unendlich glücklich macht, es gut ist, in irgendeiner Form gelassen zu bleiben. Und umgekehrt beim Unglück genauso.
Hast du sicher, aber um wieder eine Geschichte zu hören, hast du da eine Geschichte von einem der dir wichtigen Lehrenden, wo du erlebt hast, dass sie gelassen geblieben wären?
In welcher Form? Du meinst also eine Geschichte, wo jemand gelassen geblieben
genau,
ist?
Genau.
Habe ich im Moment das jetzt nicht so parat, wenn du mich fragst. Aber eine Geschichte, ich habe viele Geschichten im Kopf, aber leider nicht jetzt so aufgefrischt. Es gibt da so eine Geschichte, wo der Buddha faktisch wo ein Mönch von einem Heerführer bedroht wird und der immer so androht, mit seinem Schwert ihn faktisch den Kopf abzuschlagen. Und dieser Mönch bleibt einfach nur sitzen und bewegt sich nicht. Und das ist auch verbunden mit irgendwelchen Geschichten, wo der also sagt, zeig mir, ich bringe es aber nicht hin, die Geschichte. Aber jedenfalls, das ist etwas, wo Gelassenheit eigentlich auch die Aggression stoppt. Und ich glaube, Gelassenheit ist etwas unendlich Wichtiges. Und bei uns im Westen muss man dazu sagen, dass man sie nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln darf. Weil mit Gleichgültigkeit hat das überhaupt nichts
gar
zu tun.
Außer
im wahren Wortsinn, gleichgültig. Das ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Weil ich bin bei Begriffen, ich bin sehr auf Begriffe fixiert, weil...
Schön, gleichgültig, siehst du?
Ja, gleichgültig ist schon okay. Aber nicht so wie Gleichgültigkeit verstehen, ist eine ganz andere Sache. Also Gleichmut und Gleichgültigkeit, wobei auch bei Gleichgültigkeit muss man aufpassen. Das kann man nicht flächendeckend anwenden. Aber ich bin also ein großer Anhänger davon, beim Reden aufzupassen, welchen Begriff man verwendet und was macht der, also was habe ich für ein Bild und was haben meine Zuhörer für Bilder. Weil die Erfahrung zeigt, ich habe einen Begriff und habe 100 Zuhörer und 101 Bilder sind im Saal.
Den schwierigsten, also von der Leerheit abgesehen, aber einen was eh, wie auch immer.
Ich habe erst heute einen Beitrag geschrieben mit dem Thema Leerheit.
Okay, dann. Aber Weisheit ist so ein Ding.
Ja,
wenn du 10 Lehrende hörst über Weisheit, kriegst du 10 verschiedene Erklärungen, im Idealfall angepasst an dem, wie die Lehrenden glauben, dass die Schüler das aufnehmen können. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Aber
das ist ja sowieso die große Kunst des Buddha gewesen, des historischen Buddha, so lehren zu können, dass seine Hörer ihn verstanden haben, die auf unterschiedlichsten Niveau waren. Wissensniveau, Geistesniveau. Und er hat so predigen können, dass jeweils die ihn verstanden haben. Das ist ja die große Kunst eines großen Lehrers. So reden zu können, dass ihn also jeder versteht. Weil gescheit daherreden ist eine Sache. Aber wirklich es so auszudrücken, dass jeder es versteht, ist eine große Kunst. Und wie gesagt, also die Begriffe sind sehr wichtig, da mitzudenken, was löst das eigentlich beim Vis-à-vis aus. Darum bin ich bei Gleichmut immer versucht zu sagen, nicht gleichgültig im Sinne von unserer Wurstigkeit. So wie der Dorfer in einem Kabarett mal gesagt hat, die Österreicher haben es den Chinesen gegenüber gut, weil die Chinesen haben Yin und Yang.
Und wir haben Wurst.
Oder genau, so Yin, Yang und Wurst.
Fantastisch. Ja, das ist total weiß, oder? Ja, klar.
Großartig, ja. Weil das, wenn man das wirklich sinken lässt, dann sieht es sich, also das setzen lässt, das drückt was aus, ja.
An dem Tag, als ich wenn man einen Magister oder Master kriegt auf der Theologie, tun sich die Professoren, die müssen eine richtige Arbeit drüber schreiben. Also die geben dir wirklich ein Feedback, 3-4 Seiten. Und ich habe mich total gesehen, genau gewusst, was ich gut kann. Und das kriegst du dann damals in die Hand, weil die geben es dir eigentlich nicht, aber die geben es dir in die Hand, dann kannst du runter ins Copyshop gehen auf der ÖH, kopierst das und dann gehst du da rauf. Und als ich es kopiert habe, war Alfred Dorfer da, weil der hat gerade sein Doktorat bekommen. Da sind wir beide dort gestanden, sozusagen, haben uns beide gefreut und haben da irgendwelche Formalitäten. Also so, war schön.
Toll, ja.
War
ein schöner Moment. Ja, na, das ist auch ein tiefgehender Kabarettist.
Aber... warte mal, wo wollte ich jetzt hin? Genau, ich war bei der Weisheit.
Und bei der Leerheit.
Genau. Magst du über die Leerheit was sagen?
Ja, die Leerheit ist eigentlich auch nichts anderes als die Grundvoraussetzung dessen, dass alles mit allem zusammenhängt, sich alles wechselseitig bedingt, dass es keinen fixen Kern gibt, sondern ständig nur, so wie jetzt das Beispiel ist, zum Beispiel eine Kutsche, nehmen wir die Räder weg, das Oberdach, sagen wir nicht mehr Kutsch dazu. Ja, ja. Wir nehmen die Deichsel weg, die Pferde. Wir sagen nur Kutsche, wenn alles zusammen ist. Ja. Und wenn es weg ist, dann ist es nur mehr ein Holzhaufen oder was immer. Ja. Wir werden kein Teilchen finden, das Kutsche heißt, wenn wir in die Tiefe analysieren. Ja, ja. Und damit ist die Lehre und auch die Voraussetzung, nämlich dieser wechselseitigen Bedingtheiten.
Das ist der Punkt.
Es ist alles leer, nur wir machen es nur in Wirklichkeit. Form ist Lehre und Lehre ist Form. Und auch da wieder, nicht die Lehre im nihilistischen Sinne des Westens, nicht nichts.
Aber das heißt, Leerheit ist für dich synonym für dieses abhängige Entstehen. Für dieses
ist unter anderem auch synonym für das abhängige Entstehen. Ja.
So würde ich es auch sehen.
Ja. Und Weisheit zu interpretieren, ich habe ein bisschen ein Problem, wenn ich sage, den Buddhismus mit zwei Sätzen zu erklären, Weisheit zu erlangen und Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen zu üben. Und wenn ich nachdenke darüber, ist für mich das trotzdem redundant, weil Weisheit ohne Mitgefühl ist keine Weisheit.
Ja,
also habe ich es eigentlich schon gesagt.
Ja,
ne?
ja.
Also könnte ich sagen, nur Weisheit zu erlangen wäre der buddhistische Weg, aber das ist dann auch doch zu wenig fürs Verständnis. Mhm. Aber Weisheit und Mitgefühl ist für mich, es ist dasselbe.
Mhm.
Weil für mich ist etwas, wenn kein Mitgefühl existiert, ist es nicht Weisheit.
Mhm.
Und vor allem, es hat nicht mit Wissen oder relativ wenig mit Wissen zu tun.
Ja,
Das wird ja auch oft manches Mal vielleicht verwechselt, dass das große Wissen und Weisheit in irgendeiner Form gleichgesetzt wird. Also das sehe ich überhaupt nicht. Also ich halte die Möglichkeit für unendliches Wissen und unweise zu sein für möglich. Ich kann mir einen Menschen vorstellen, der unendlich voll ist mit Wissen.
Relatives Wissen, kein absolutes.
Relatives Wissen, also unser Wissen hier, wissenschaftliches Wissen oder was immer.
Ja, klar.
Und jenseits von jeder Weisheit.
Jetzt habe ich es, genau. Ja.
Da gibt es auch die Geschichte mit dem überweisen Professor, der alles weiß und zu einem einsiedelnden Mönch kommt und sagt, ich möchte weiterlernen von dir. Und der sagt, komm rein, magst du Tee? Das stellt eine Tasse auf den Tisch, beginnt Tee einzuschenken. Und während er den Tee einschenkt, erzählt ihm dieser Professor, welche Professuren er hat und welche Abschlüsse und Ehrungen und was immer. Und während er redet, schenkt er weiter ein und die Teetasse ist voll und läuft über. Und der Professor sagt, halt ein, die Tasse ist voll. Und der Mönch sagt, diese Tasse ist so wie dein Geist.
Ja,
auch dein Geist ist übervoll.
Ja.
Und wenn du ihn nicht leerst, kannst du nichts Neues lernen oder nichts Neues empfangen.
Ja. Und dass die Methode für dich, um dich dorthin zu bringen, ist die Meditation?
Es ist sicher die Meditation und auch aber auch das Relativieren im Alltag.
Okay.
Das nämlich nicht, also Erkenntnisse als nicht jetzt angekommen zu verstehen.
Mhm.
Es gibt eigentlich kein Fertigwerden in dem Sinne.
Mhm.
an weiterem Verstehen und Wissen. Mhm. Weil meine Erfahrung am buddhistischen Weg war ja, je mehr ich wusste, je weniger wusste ich. Ne? Je mehr ich wusste, umso mehr wusste ich, wie wenig ich weiß. So diese alte griechische Aussage, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und ich glaube, das ist aber auch eine wichtige Voraussetzung, diese Einsicht des Wissens, des Nichtwissens. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich in der Lage bin, die letzte Weisheit zu erfassen. Ob wir Menschen überhaupt in der Lage sind, die letzte Weisheit zu erfassen. Ich bin schon ein sehr Anhänger der Wissenschaft und der, vor allem auch der Biologie und der Evolution. Und wir sind einfach so geschaffen, dass wir alles das gut können, was wir für unser Leben brauchen. Mhm. Also die Möglichkeit der Erkenntnis eines Zecken ist eine ganz andere als die des Menschen, weil er eine andere Notwendigkeit für sein Leben zu gestalten hat. Und ich weiß nicht, ob unsere Notwendigkeiten, die wir haben, und die Sinne, die wir mitbekommen haben, wirklich dann am Ende des Tages ausreichend sind, um die letzte Wahrheit zu erfassen. Mhm. Also ich kann das Ende oder Nicht-Ende des kosmischen Universums nicht denken.
Nein.
Also ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich das nicht... Was ist davon da...
Da gab es strebst du es an?
Das Wissen? Ja. Es lockt mich. Ja. Da habe ich ein bisschen das Faustische in mir vielleicht.
Ja. Weil das ist ja doch anstrengend.
Es ist anstrengend, es ist verlockend, aber natürlich ist bald auch dann zu Ende in dem Versuch, weil ich merke, das übersteigt meine Möglichkeiten.
Es ist viel,
zu viel. Ja. Und trotzdem ist die Menschheit aber versucht, das zu verstehen. Da steckt, glaube ich, auch eine gewisse Gefahr drin an der Menschheit, also auch eine gewisse Hybris des zu viel Wollens über das Können hinaus und auch jetzt herumgelabert, auch alles, was geht, muss nicht gemacht werden, glaube ich.
Alles, was geht,
Alles, was ich kann, muss ich nicht machen, auf die Menschheit
bezogen.
Weil wir sind schon dabei, sehr viel zu machen und ich bin der Medizin unendlich dankbar für das, was ich heute kann. Aber da gibt es schon Bestrebungen jetzt im Sinne von transhumanistischen und posthumanistischen Ideen und Vorstellungen, die ich nicht für, also nicht für heilsam halte. Ich glaube, hier werden Wege angeschritten, die man nicht gehen sollte, glaube ich. Die auch den Boden irgendwo der das Heilsame verlassen, das buddhistisch zu formulieren.
Woran denkst du da zum Beispiel?
Diese Ideen des ewigen Lebens, wo der Geist dann auf eine Festplatte kommt und so Geschichten. Oder wo die Medizin kann unendlich viel heute. Und irgendwo ist der Körper dann vielleicht nicht mehr, hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun, sondern ist wirklich dann ein Roboter. Und da werden dann für mich Grenzen überschritten, wo dann das, also transhumanistisch ist, sagt sie für mich schon, das ist trans. Und wenn es trans ist, ist es nicht mehr human. Also ich glaube, das erklärt sich eh von selber in Wahrheit. Und das öffnet eine Welt, die mich nicht fasziniert und die ich auch nicht möchte.
Wobei, sozusagen als jemand, der dauernd mit Krankheit und Leid zu tun ist, als Mediziner, sehe ich das ganz entspannt. Die Vergänglichkeit gewinnt immer. Also das hat ein Ende. Das ist ja irgendwas anderes dann. Aber
und du hast keinen Verlust erlitten, wenn dein Patient stirbt. Und ich glaube, das ist wichtig.
Genau,
das ist Teil des Ganzen.
Kann ihm noch helfen, sozusagen.
Richtig.
Also bei gutem Bewusstsein zu sterben, wie auch immer, kommen wir vielleicht noch dazu, oder würde ich gerne dazu kommen zum Sterben noch, aber die Vergänglichkeit.
Ja, und da kannst du ihm auch helfen, solange der Körper es nicht wirklich an sein Ende kommt, ihm auch wieder auf die Beine zu helfen, aber irgendwann ist der schon
Stich da. Irgendwann ist klar, also da können wir uns, die Medizin wird nie so gut sein.
Richtig, aber da ist aber das, wo der Transhumanismus, einsetzt und wo da wirklich versucht wird, Wege zu beschreiten, die ich also für wirklich jenseitig
halte. Gut, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, aber...
Ich war eingeladen, bei so einem Theaterstück hier mitzumachen, hinter der Bühne, wo es um diese Geschichten gegangen ist. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, da sind wir draußen aus jeder Ethik und jeder Menschlichkeit.
Die René Schröder, mit der ich auch einen Podcast machen durfte, hat ja auch ein Buch geschrieben und sozusagen zu einem Thema. Sie meint, also theoretisch haben wir als Menschen das Potenzial, 300 Jahre alt zu werden.
Das ist über 300, 120
war also auch in meinem 120 Kopf. Sagen die Chinesen und die Tibeter, das ist klar. Also 120 geht. Aber sozusagen René Schröder hat, glaube ich, verstanden zu haben, 300 gesagt, das wäre die. Und dann habe ich darüber reflektiert und habe das nicht einmal als attraktiv für mich empfunden.
Ja.
Obwohl ich, und wir kommen heute sicher noch zum 4.9. und Assistierte Suizid, ich lebe wirklich gern. Das ist so die jetzt die Konfrontation nochmal mit dem assistierten Suizid heute. Ja. Aber ich genieße es komplett. Ja, jetzt das Gespräch mit dir und die Sonne. Und selbst gestern im Zug, der voll war, habe ich das Leben gefeiert. Ja, wirklich. Also ich lebe gern, es hilft nichts. Ja.
Bin ich d'accord mit dir?
Komplett, ja. Ich lebe gerne. Ich bin noch nicht durch, also wirklich nicht. Ja. Aber jetzt 300 Jahre klingt anstrengend. Also was soll ich dann? Noch 20 Bücher schreiben, ja, noch was studieren, noch, weiß ich nicht. Also irgendwann ist man dann,
irgendwann
also
ist diese, zu viel, ja.
Diese, mir hilft die Vergänglichkeit irgendwie.
Ich glaube, dass das genau das ist, was das Leben wertvoll macht, dieses Vergängliche. Ich glaube, wenn sie komplett aufgehoben werden würde mit einem Schlag, dass das fürchterlich wäre für die Menschheit. Ja. Sie glauben es noch nicht.
Ja. Also ich bin...
Ich glaube nicht, dass das erstrebenswert ist.
Ja, ja. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das vergleichen kann, aber ich war länger, also immer wenn ich in Dharamsala war, habe ich in tibetischen Klöstern gelebt und das war vor den Internetzeiten, also hatte ich wirklich viel Zeit, habe halt studiert und meditiert. Und das ist am Anfang ein total erstrebenswerter Zustand, einzutauchen. Und nach 8, 9 Wochen kam da einfach ein Punkt, wo ich dachte, ich muss da raus.
Ja. Ja.
Gebt mir eine DVD von einem Walt Disney-Film, irgendwas. Ja. Ja. Ich muss irgendwie, also irgendwann ist man...
Gebt mir was Banales.
Gebt mir was Banales.
Ja, natürlich.
Ich muss irgendwas...
Na, das ist ja genau der Punkt, weil jeder, die Vergänglichkeit, dieses Naturgesetz der Vergänglichkeit, das von allen oder von den meisten als Drama gesehen wird, das Gegenteil wäre das Drama. Ja. Auch die, wie du gerade ein Beispiel sagst, auch die wunderschönsten Sachen, die es gibt, wenn die nicht aufhören würden, hätten sie keinen Wert. Sie wären auch nicht schön in Wirklichkeit.
Ja. Gehen wir wirklich in dieses, wo ich noch andere...
Ja.
Du hast gesagt, du hast Zeit zum Glück.
Ich habe Zeit. In dem Fall habe ich wirklich Zeit und keinen Horizont. Ansonsten im Alltag habe ich keine Zeit. Das sind meine Interessen und meine Neugier auf gewisse Dinge zu groß und fertig zu werden mit den Dingen.
Wir werden jetzt keine 7-Stunden-Gespräche
machen. Nein, aber sonst machen wir dem Publikum das Leben zur Hölle.
Die können
das
stoppen.
Die können das stoppen, genau.
Der assistierte Suizid ist seit 2022 Gesetz in Österreich. Und ich habe gehört, dass sozusagen ihr auch ein bisschen eingebunden wart, um eine Stellungnahme zu
geben? Wir waren eingebunden in diesen Prozess. Es gab verschiedene Sitzungen, wo die unterschiedlichsten Organisationen, unter anderem auch Kirchen der Religionsgemeinschaften, dabei waren und im Laufe dieser Gespräche sich einbringen konnten, aber auch schriftlich uns einbringen konnten im Prinzip. Und unsere Stellungnahme dazu war im Grunde ambivalent, natürlich.
Was ich eigentlich interessant finde, dass katholische, also christliche Kirche ist ein bisschen
Also christliche Kirchen kann man nicht, also das heißt, die muss man unterscheiden, wirklich alle in sich, also katholisch, evangelisch, verschiedene evangelische sogar und so weiter, also ganz gedrängt jede einzelne für sich. Und soweit ich weiß, also die katholische Kirche spricht sich eher dagegen
aus. Genau, das ist ja im Prinzip die katholische Kirche, genau. Und jetzt sozusagen buddhistisch, habt ihr euch?
Also wir haben uns nicht dagegen ausgesprochen, weil es ist eine Möglichkeit, wofür wir uns aber in diesem Prozess sehr stark ausgesprochen haben, war für eine ganz massive Verstärkung der Palliativmedizin und der Hospizmöglichkeiten. Also das war unser Hauptthema, dass wir gesagt haben, dort muss man aus diesem Anlass ganz nach oben fahren, was nur geht, anbieten an Palliativ und Hospiz, weil das ist die einzige Prävention gegen das. Aber das Verbot, mich selbst entscheiden zu können, wenn ich vor so einer Situation stehe, einer unheilbaren Krankheit, das selbst entscheiden zu können, dass ich jetzt gehen möchte, das ist aus buddhistischer Sicht nicht abzulehnen.
Ich habe mit der Ingrid Nadja auch einen Podcast gemacht, schon ein bisschen zeitnah damals, und sie hat mir erzählt, dass sie im Team das Thema auch diskutiert haben. Und natürlich, wenn man Hospizarbeit macht und so weiter, ist man, also ich glaube, die erste Reaktion war eher mal, Und dann wirklich darüber zu reflektieren, okay, doch vielleicht.
Hospiz hat irgendwie, glaube ich, das Gefühl gehabt, und ich verstehe es auch, die haben das als Angriff auf sich selbst empfunden in gewisser Weise, weil sie ja das Angebot waren, hier bis zum Ende zu begleiten. Und wenn dann jemand sagt, na, muss nicht bis zum Ende gehen, dann kann ich verstehen, dass dieser Gedanke des Hospizes hier ein bisschen ein Problem damit hat. Aber wie du sagst, ich nehme an, beim tieferen Hineindenken. Und das Drama ist, ich habe durch Zufall also mitbekommen, irgendwo an einem echten Fall, dass es ja nicht so ist, wie man sich wünscht oder glaubt, dass die Schulmedizin in der Lage ist, jeden Schmerz zu unterbinden.
Ja, ja. Du meinst physischen Schmerz, physischen nicht emotional.
Schmerz, ja, nicht ja. emotional. Ich meine jetzt nicht, ich spreche von körperlichen Schmerz bei einer bestimmten Krebsform oder was immer. Und das ist ja auch so die, wäre so die Illusion gewesen, dass geht. Aber ich habe mitbekommen von einem ganz konkreten Fall, also ich weiß jetzt nicht mehr, welche Form von Krebs es war, wo es angeblich nicht möglich war, den physischen Schmerz also wirklich zu unterbinden. Und ja, in dem Kontext, wo ich vor einem klaren Ende stehe mit noch 3 Wochen oder 3 Monate oder 4, aber garantiert nicht mehr oder garantiert ein Ende vor mir, dann mich zu entscheiden, Schmerz auszulassen und vorzeitig freiwillig zu gehen, halte ich also für absolut legitim. Ich kenne aber buddhistische Ansichten, die sagen, nein, das ist karmisch wichtig, und diesen Schmerz in diesem Leben fertig zu machen.
Genau, also heute habe ich mit einer Freundin darüber geredet, die hat auch gemeint, also sie kam auch zu dem Punkt, eigentlich geht es um das Leid und ob das Leid wichtig ist für Erkenntnis. Und also das war für sie der Punkt, ob das die Methode der Wahl ist, buddhistische Perspektive, ob er sich was nimmt.
Ja, genau. Absolut d'accord. Also das ist eine mögliche Perspektive. Aus buddhistischer Sicht garantiert nein. Und zwar deswegen garantiert nein, weil ich dieses Leid mir karmisch aufgeladen habe und es karmisch abarbeite, unter Anführungszeichen, durch dieses Durchleiden. Ich persönlich habe damit ein bisschen ein Problem. Zum Beispiel, ich habe Situationen erlebt bei Tieren, wo Buddhisten Tiere nicht vom Leiden am Ende des Lebens befreit haben, indem sie sie eingeschläfen ließen, sondern es sie fertig leiden ließen. Also da bin ich strikt dagegen. Ich halte das für eine Anmaßung, für das Tier zu entscheiden. Und ich behaupte, das ist mein Karma, dass ich diesem Tier hier helfe und damit dem Tier nicht schade. Weil wenn ich diesem Tier schaden würde dadurch, dann habe ich mir selbst geschadet und nicht dem Tier. Also in dem Punkt, beim Tier lasse ich es nicht gelten, weil ich sage, das ist mein Karma, meine Entscheidung. Daher schade ich nicht dem Tier, weil ich es nicht fertig leiden lasse, sondern das übernehme ich halt, dieses Karma, auf mich, indem ich das Tier befreie vom Leid. Das ist mein Zugang beim Tier. Man könnte es vielleicht bei Menschen auch so sehen, aber das ist halt anders. Bei Menschen habe ich den eigenen Willen, da kann ich selbst entscheiden oder nicht. Aber ich kenne Fälle, wo das beim Tier auch so argumentiert wird, das Tier muss es fertig leiden. Und da würde ich dagegen argumentieren.
Aber jetzt nochmal der assistierte Suizid, ihr habt dann eine schriftliche Stellungnahme abgegeben?
Wir haben eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, die gibt es auch, ich weiß es nicht mehr im Detail, weil es schon eine Zeit lang her ist. Aber ich weiß natürlich, dass wir waren nicht dagegen. Aber natürlich, aber auch nicht dafür, das ist super, das machen wir. Sondern das ist eine Option unter 100.000 Vorkehrungen, Voraussetzungen. Und im Zuge dieser Überlegungen ist überhaupt die wichtigste Voraussetzung, unbedingte Hospizbetreuung und Palliativbetreuung für alle flächendeckend, was ja weit und breit nicht geschieht in Wahrheit. Also das war eigentlich unser Versuch, mit der Möglichkeit hier, dass die Palliativmedizin und das Hospiz ganz groß nach oben zu bringen. Wir haben ja auch, gibt ja auch seit langer Zeit, seit ich glaube 2003,
das ambulante Hospiz.
Ein mobiles buddhistisches Hospiz seit 2003 und wir sind, glaube ich, in der Szene durchaus sehr erfolgreich unterwegs. Haben sehr viel Zuspruch von, also nicht nur von aus der Sicht des Patienten, sondern auch aus der Sicht von der Kollegenschaft im Hospizbereich.
Das ist ein anderer Punkt, aber irgendwie habe ich gelernt, sobald man als Religion anerkannt ist, seit 40 Jahren, hat man gewisse Privilegien.
Privilegien und Möglichkeiten.
Genau, das eine ist sozusagen Schulunterricht, der sogar vom Staat gezahlt wird.
Die Lehrer werden vom Staat bezahlt,
Dann ein Hospiz, also und dann ein Krankenhaus aufzustellen.
Ja, wir könnten ein Krankenhaus, ein eigenes bauen. Wir haben auch 2 Schulen seit einigen Jahren, 2 buddhistische Schulen. Ja, das könnten. Also das Privileg haben wir als anerkannte Religionsgesellschaft. Und das ist auch genau, das ist ja der Punkt, warum es für mich die Anerkennung so wichtig ist. Und manche, die ja wieder auch aus verschiedenen Perspektiven heraus diskutieren, der Buddhismus sei keine Religion, sondern Philosophie, mit dem kann ich also nicht wirklich was anfangen. Ich verstehe das Motiv. man will also sich nicht mit den ganzen negativen Konnotationen, die Religionen begleiten, hier im Westen beflecken als Buddhist. Ja. Aber das ist der falsche Weg. Wir müssen die Religion anders definieren und nicht den Buddhismus nicht zur Religion machen. Weil Religion zu sein und uns die Möglichkeit zu geben, hier im Konzert alle Religionen mit den Möglichkeiten mitwirken zu können, ist heilsam für den Buddhismus, heilsam für die Gesellschaft. Ich könnte auch eine Anerkennungsfeier nicht an der Universität abhalten, wenn ich nicht anerkannt werde. Und ich bin sehr stolz, mit mein erstes von mir ausgerichtetes Symposium 2008, glaube ich, war das. Die René Schröder zum Beispiel war dort Teil von diesem Symposium. Das hat, glaube ich, geheißen Wege in ein neues Paradigma oder so ähnlich. Und das ist mir gelungen, in der Haus der Ärzteschaft zu machen. Und das war nicht einfach. Ich habe einmal prompte Absagen bekommen. Das interessiert uns nicht. Und nur ärztlich medizinische Geschichten. Und ich habe dann soweit argumentiert, dass auch der Buddha kann als Mediziner gesehen werden im Sinne der vielen Wahrheiten. Und es ist mir gelungen, dass wir dort, also dann als buddhistische Religionsgesellschaft, dort ein Symposium abhalten durften in diesen Räumlichkeiten. Ja, das war eine tolle Vortragende gehabt
damals. Die 30 Jahre Feier war ja im Alten AKH und die 40 Jahre war schon
auf der Hauptdome. Wobei auch die 25 war auf der Hauptdome. Das war die erste, die ich ausgerichtet habe, meiner Präsidentschaft, die auch auf der Hauptdome.
Schöner Rahmen
natürlich. Schöner Rahmen, Und für mich ist auch das ein Anliegen, nämlich die Vermählung von Wissenschaft und Buddhismus im Sinne, also von Wissenschaft und Religion durch den Buddhismus eben.
Was ich so, wieder deine Worte. Du bist irgendwie gefragt worden wegen interreligiösen Dialoges. Ja. Und dann hast du gemeint, du magst den Begriff gar nicht, du magst multireligiösen Dialog. Und dann hast du noch gleich gesagt, du willst doch die Wissenschaften die Kunst.
Alle Bereiche der Gesellschaft.
Und wie schön ist das?
Ja, und nur so geht es in Wirklichkeit. Wenn wir zu einem wirklich gemeinsamen Endergebnis kommen wollen, müssen wir alle an Bord haben. Ich bin also auch schon seit Ewigkeiten im Vorstand von Weltethos Österreich, die Künck-Geschichte von damals. Und dort zum Beispiel ist die atheistische Glaubensgemeinschaft dabei an Bord. Ja. Das ist sehr interessant.
Und da trefft ihr euch ein-, zweimal im Jahr?
Wir treffen uns einige Mal im Jahr und da gibt es dann gemeinsame Statements. Also es gibt oft zu irgendeinem Thema, gibt es dann ein gemeinsam verfasstes Statement aller Religionen. Mhm. Man alle und anfangs, dass wir halt mit dabei sind, aber die Wesentlichen sind dabei.
So Themen wie?
Zum Beispiel war jetzt, aber das haben wir nicht geschafft, da haben wir uns nicht einigen können, die antisemitische Geschichte war jetzt zuletzt. Und da ist es nicht gelungen, auf einen Nenner zu kommen. Aber es sind meistens zeitaktuelle Themen.
Also es könnte Klimawandel sein, oder?
Genau.
So.
Aber Klimawandel ist sowieso auch immer ein Thema. Ich muss gerade bis Ende des Monats einen Buchbeitrag fertigstellen für Klimagerechtigkeit und Religionen, heißt das Buch. Da gab es eine Podiumsdiskussion vor 2 Jahren an der Universität.
Aber das sind natürlich hochgradig interessante Kontakte und Gespräche, die schon
unglaublich ermöglichen. Unglaublich, ja. Also das, und das geht natürlich nur als anerkannte Religion. Daher ist das also für mich kein Thema, dass die Anerkennung unendlich wichtig war und sie ist auch wertvoll. Und Österreich war das erste Land in Europa.
Ich habe gesehen, du hast so mit den deutschen Kollegen hier und die waren irgendwie ganz... Liebe Grüße nach Deutschland.
Dort beneidet. Aber die haben es auch wesentlich schwieriger als wir, weil dort ist die Religionsgesetzgebung eine andere. Wir haben bei uns also ein Bundesgesetz und in Deutschland sind es Ländergesetze. Und wenn es bei uns Bundeslandgesetz wäre, wäre es auch wesentlich schwieriger, das landübergreifend zu schaffen. Also das ist dort ein bisschen schwieriger.
Jetzt klappern wir kurz sozusagen die Hard Facts durch. Also ich habe irgendwie 3.000 Buddhisten versus 20.000, die sich
dazu bekannt haben. Ja, also es sind ja 5.000 sind es in der Zwischenzeit, also 5.000 haben wir eingetragen.
Ist ja richtig viel, weil es tragen sich ja die wenigsten ein, würde ich
sagen. Das ist der Punkt, weil die meisten lassen mich in Ruhe, ich bin froh, dass ich draußen bin, als irgendwas, ich mag keine Mitgliedschaften. Ja. Dann gibt es eine weitere interessante Zahl, ist die letzte Volkszählung, die für Religionsbekenntnis abgefragt hat, war 2001. Und damals haben sich 10.700 Menschen zum Buddhismus bekannt. Was aber aus deren Sicht eine Lüge war, weil offiziell muss ich Mitglied der ÖBR sein, sonst bin ich kein offizieller
Buddhist. Aber das können zum Beispiel die Tibeter gewesen sein.
Und auch jeder normale Österreicher, der das nicht im Detail gewusst hat in der Form. Gut, und mit der Ziffer arbeiten wir auch, das heißt, die rechnen wir hoch nach unseren Eintritten und da stehen wir dann ungefähr für 30.000 bis 35.000. Und dann gibt es eine Abfrage vom Mikrozensus oder irgendwie, die das immer mit dem auch so abfragen und da stehen wir bei ungefähr 26.000. Also das ist, aber die Ziffer von 26.000, die ist massiv, kann man sagen. Also wir haben diese Größenordnung in etwa.
Und als Buddhist hat man ja überhaupt keine Missionarstätigkeit. Also,
es gibt keine Mission, weil es keinen Missionsauftrag gibt, klarerweise. Das Einzige, was wir öffnen die Tore.
Ja.
Also ich bezeichne immer den Buddhismus eher als eine Holschuld und nicht als eine Bringschuld.
Okay.
Also das heißt, der Interessierte ist aufgefordert, sich die Weisheit, die Lehre zu holen. Mhm. Wir sind bereit, alle Tore aufzumachen, sie ihm zu übergeben und zu bringen. Ja. Aber wir drängen sie ihm nicht auf.
Ja, ja.
Und ich halte es auch für völlig sinnlos, einen Menschen einer anderen Religion auf den Buddhismus hinbringen zu wollen. Das ist völlig destruktiv in meinen Augen.
Ja, ja.
Wenn er dort glücklich ist, dann würde er im Buddhismus nicht glücklich werden, denke ich.
Jetzt hast du schon vorher im Vorgespräch gesagt, die ÖBR-Homepage wird überarbeitet.
Wird überarbeitet, wird neu gestaltet und sollte mit Ende des Jahres neu aufgesetzt sein.
Sonstige, du bist ja seit 2006 im Amt.
Ich bin seit 2006 im Amt, ja.
Sonstige Pläne, die du noch hast, während du im Amt bist?
Ja, wir haben, das ist aber nicht so, das bedeutet im Haus nicht eine große Veränderung. Wir sind gerade dabei, neu zu verhandeln. Der Pachtvertrag bei der Friedenspagode in der Donau läuft ab.
Okay.
Und das möchte ich noch in meiner Amtszeit also über die Bühne bringen, die neue Gestaltung für die nächsten 100 Jahre faktisch sicherstellen.
Ah, es gibt ein, das weiß ich gar nicht, also es gibt einen Pachtvertrag
für die Pagode? Die Pagode und der Tempel dort stehen auf einem Bachgrund der Gemeinde Wien, der faktisch damals auf 40 oder 50 Jahre
abgeschlossen
ist. Das läuft jetzt aus. Das läuft jetzt aus.
Okay.
Mit, ich glaube, mit 27 läuft das aus.
Ja.
Und ich bin dabei, das noch vor dem Ende meiner Amtsperiode dann unter Dach und Fach zu bringen, damit das wieder für die nächsten 100 Jahre sichergestellt
und
ist.
Und wer sind da die Gesprächspartner?
Gesprächspartner ist die Gemeinde Wien.
Okay.
Und vor allem die ÖBR, weil die ÖBR ist hier ja der Pachtnehmer, nicht der japanische Orden, weil das bleibt faktisch im Land.
Ja.
Ja, und sonst gibt es einfach die üblichen Organisationen, die wir verstärken, weiterbringen wollen. Mhm. Gefängnisbetreuung sind sie gerade dabei, verstärkt neu aufzusetzen. Auch im mobilen Hospiz hat es einen Vorstandswechsel gegeben und wir sind dabei, den also neu zu verstärken. Mhm. Und in der Betreuung der Kranken, also der Krankenhausbetreuung auch da, da sind also diese, und vor allem mein persönliches Kind, Animal Compassion, da ist auch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ins Hintertreffen geraten, mangels meiner Zeit.
Ja.
Wobei diese Vereinigung Animal Compassion eigentlich nur in erster Linie dazu da ist, um Bewusstsein zu schaffen. Also wir sind kein besserer Vielpfoten oder sonst etwas, sondern es geht darum, einfach in der breiten Bevölkerung Bewusstsein zu schaffen. Das läuft bei mir so immer ohnehin mit, wenn ich irgendwo vordringe über Buddhismus.
Eben, ich wollte gerade sagen, in meiner subjektiven Wahrnehmung jetzt die Videos angeschaut zu haben, bist du da erstens gut vernetzt und sprichst das ja wirklich fast jedes Mal an.
Ja.
Also das ist dein Thema.
Das ist mir ein Anliegen, weil einfach ich finde den Umgang mit Tieren im Westen also katastrophal. Mhm. Was nicht heißt, dass er nicht in buddhistischen Ländern auch sehr, sehr renovierungsbedürftig wäre, dieser Umgang.
Ja, wobei also von den Tibetern, da werden schon die Käfer auf
von der Haltung. Aber es gibt viel Tierelend. Also wenn ich denke, es werden Hunde gegessen in Vietnam und sonstige Geschichten. Mhm. Also es ist ganz klar so, dass also ein buddhistisches Land nicht automatisch heißt, dort ist Tierglück a priori beheimatet.
Ja, ja.
Aber dort kann ich wirke auch, weil wir international auch verknüpft sind und natürlich da und dort einmal internationale Auftritte gibt. Aber das Haupttätigkeitsfeld ist natürlich hier. Und wir haben auch schon gehabt Veranstaltungen mit Animal Compassion, wo ich den Präsidenten des Bauernbundes am Podium hatte.
Ja, ja.
Also ich habe keine Berührungsängste in der Form, weil es muss, mit all diesen Menschen muss einfach der Dialog geführt werden. Aber ich finde, der Dialog ist das Um und Auf. Ja, ohne Dialog gibt es keine Entwicklung in irgendeiner Form.
Ja. Und der Bauernbund-Mensch?
War unendlich freundlich. Er hat mitgehabt eine ganze Riege von jungen Bauernbuben in der zweiten Reihe als Schutzmacht praktisch, weil er sich gefürchtet hat, dass er dort irgendwie schlecht behandelt wird. Es wurde einfach diskutiert mit ihm über Tierhaltung in der Landwirtschaft und so weiter. Es war der erste Kontakt in der Form. Wir waren eigentlich sehr freundlich mit ihm im Prinzip. Mhm. Es ist natürlich aus dem Publikum kamen schon sehr kritische Fragen, aber da müsste viel mehr geschehen, um in die Tiefe zu gehen.
Gegen
ihn natürlich, gegen ihn, ja. Aber das ist ein sehr komplexes Thema,
so also wie alles.
Ich meine, ich kann nicht die Tiere aus der Landwirtschaft retten, ohne den Bauern etwas anderes anzubieten. Das heißt, was biete ich dem Tierbauern an, wenn ich sage, halt nicht mehr das Tier. Außerdem, es ist sowieso final eine Illusion zu glauben, ich mache die ganze Gesellschaft und die ganze Menschheit vegetarisch.
Ja, ich habe, also für mich war es interessant, also der Lama kam aus Tibet nach Indien, dort ist das Klima anders gewesen, ganz viele Tibeter haben Hepatitis bekommen und der Dr. Chödrak, schon verstorbener Leibarzt, hat dann damals gesagt, bitte iss zweimal die Woche Fleisch, es ist für deinen Körper wichtig. Also
das es gibt ist auch genau der Punkt, warum der Dalai Lama Fleisch isst.
Genau,
weil
er für seinen Körper.
Genau. Weil ich auch ein fühlendes Wesen bin, jetzt auf ihn bezogen.
Also es ist, so ein, es ist komplex.
Es ist sehr komplex. Ja. Daher ist nicht so, dass man sagen kann, wir müssen alle, also ich habe auch ein Problem mit den militanten veganen Menschen, wo oft sehr viel Militarismus dahinter steht und das ist absolute, der Weg der Mitte ist der buddhistische Weg. Ja. Und daher ist es so schwierig. Also die Auseinandersetzung mit der Landwirtschaft wäre schon noch wichtig, vor allem eher in Richtung Biohaltung und artgerechterer Haltung. Das gibt es ja in zunehmendem Maße zum Glück. Und es muss natürlich auch die Breite der Konsumenten hier mal mitspielen und sich einmal vielleicht ein bisschen zurücknehmen an der Quantität und bereit sein, mehr für die Qualität zu bezahlen. Ja, ja. Und ich meine, das ist ein Kampf von 1000 Fronten. Daher war dieser eine Kontakt war einmal ein erster Kontakt und ich glaube, es war auch wichtig, einmal um uns kennenzulernen und zu wissen, dass wir nicht beißen und dass wir nicht Unsinniges fordern, sondern eigentlich, dass wir pragmatisch an diese Dinge herangehen.
Ja. Und du lebst es vor.
Bitte?
Du lebst es vor.
Ich versuche es vorzuleben und es ist für mich, eigentlich war dieses Amt und diese Funktion ein unendliches Lehr- und Lernfeld. Also ich bin grenzenlos dankbar für das, was ich da lernen durfte. Nämlich auch in der eigenen Entwicklung einen mittleren Weg zu gehen, weil meine persönlichen Einstellungen, bevor ich das gemacht habe, waren ja wesentlich radikaler.
Deswegen das eine sind sozusagen der Diamantweg und Deutsche Schuchten. Also es gibt so Gruppen, die man dann als ÖBR annimmt oder nicht annimmt. Deutsche Schuchten, warst du eigentlich dafür, dass sie aufgenommen werden?
Schuchten war ein großes Thema. Es ist allerdings schon lange her, dass das thematisiert wurde. Ich war dafür, dass wir sie aufnehmen, weil ich gesagt habe, lassen wir die Geister, die tibetischen Geister in Tibet. Ja. Wir haben eh genug eigene Geister. Ja. Und daher, aber das war nicht möglich, weil die Verhärtung der tibetischen Gruppierungen so stark war, dass hätten wir die aufgenommen, wären andere rausgegangen. Daher war das nicht möglich. Man muss sich hier dem Faktum beugen, dass
aber
das so ist.
Aber gibt es Schuck denn nur das in Vorarlberg oder gibt es sonst auch noch Zentren?
Es gibt meines Wissens kein anderes Zentrum. Wobei das in Vorarlberg in meiner Wahrnehmung sehr moderat ist und
ich, jenseits
jeder Extremität, jedes Extremismus.
Ja, ich muss das bestätigen, ich hatte eine Studentin, die von dort war und das war ein mitfühlender, mitfreudender und so weiter Mensch, also gelungen, hochgradig gelungen.
Naja, es ist einfach so, dass hier das Thema drüber steht und darunter sind die agierenden Menschen, die auch alle unterschieden. Das ist wie im interreligiösen Bereich. Ich kenne unendlich viele irrsinnig tolle, mitfühlende Wesen und Menschen in anderen Religionen und das Gegenteil in den eigenen. Also das ist einfach sehr menschenspezifisch.
Aber hast du richtig Stellung bezogen? Also hast du gesagt, ich probiere das?
Ja, ich habe das versucht. Ich habe gesagt, lass mal diesen Schuckengeist doch draußen aus Österreich und versuchen wir hier ein Zusammenleben, aber das ist leider nicht gelungen. Ja, ja. Und daher leben wir jetzt friedlich ohne Mitgliedschaft faktisch.
Ja, ja. Okay.
Also es gibt in dem Sinn keinen heißen oder keinen aktiven Schuckenkonflikt in Österreich. Es gibt diese Zentren, wie sie sind.
Ist ja auch, und ich würde sagen, das ist eine tibetische Geschichte.
Ein guter österreichischer Weg auch irgendwo.
Sonst Sachen, die dir nicht so gut gelungen, also im Außen gut gelungen sind, wo du das gewünscht hättest?
Ja, es gibt vielleicht den einen oder anderen zwischenmenschlichen Konflikt auf diesem Weg. Der letztendlich dann nicht so gut gelöst wurde, wie es gerne gehabt hätte, wo einfach es nicht gepasst hat. Rückblickend gesehen hätte man es vielleicht hätten vielleicht milder sein können oder sonst irgendetwas. Ja. Und ein anderer großer Konflikt, den ich auch sehr schmerzhaft empfinde und unnötig, ist die Stupa-Geschichte am Wagram.
Ja, ja.
Das ist eine kleine Gruppe, die jahrelang Platz gesucht haben und die ich jahrelang begleitet habe. Und dann haben sie dort Platz gefunden, allerdings in einem Kontext, der nicht ganz, also nicht so hundertprozentig so gelagert war, dass wir so über ihr mitgehen konnten, weil da wurden mit falschen Zahlenangaben gearbeitet und so
das
weiter.
Das war das, wo du sogar einmal zu einer Diskussion nicht gegangen bist.
Wo ich zum Beispiel war bei der Diskussion am Pfarrgemeinderat mit, das war unendlich heftig, das war wirklich interessant zu erleben. Also das war wirklich eine Kriegssituation pur.
Wirklich,
Und ich war dann auch dabei, sogar noch dabei bei der Grundsteinlegung mit den extremen Protesten. Und da wurde auch mit falschem Naturschutz argumentiert. Also es gab tausend Argumente, die man durchaus mittragen hätte können mit der Gruppe. Und da gab es aber andere Formen, Umgang der Gruppe selbst mit diesen Themen, die aus unserer Sicht, ÖBR-Sicht, also nicht so in Ordnung waren. Und dann kam es eben zu dieser Trennung, zum Konflikt. Also heute bin ich dort eine Persona non grata
faktisch. Herumfahren.
Herumfahren, genau. Vorbeifahren und hinschauen. Okay. Und sie existieren in der Form, es ist einfach bedauerlich. Aber es hängt fast zu 1000% von den Menschen ab.
Das findest du ja überall und das findest du leider auch in diesen so buddhistischen Zentren.
Ja.
Schon allein, weiß nicht, zwei Karmapas und dann verschiedene
zum Beispiel,
Meinungen.
Die Tibeter haben es nicht geschafft, keine zwei Kameras zu haben. Ich habe das nicht geschafft.
Ja,
also damit kann ich leben. So gesehen lässt sich das aushalten. Das sind so die Schattenseiten im Prinzip. Aber andererseits war das ein unendliches Geschenk für mich.
Glaube ich.
Es hat mich unglaublich gefordert. Ich habe eigentlich einen Fulltime-Job daraus gemacht, das mir zum Glück dann gelungen ist. Einerseits noch in meiner Berufszeit habe ich das Privileg gehabt, dass ich für meinen Chefitäten von oben herunter die Zusage, also die Genehmigung hatte, mich sehr frei zu bewegen, außer in der Bilanzzeit, natürlich unserer Hochsaison damals, da nicht, aber dadurch, dass man sich entsprechend auf mich verlassen konnte, gab es dann die freie Leine für die andere Zeit. Und daher konnte ich das zu der Zeit schon aufbauen, solange ich noch berufstätig war. Und mit Pensionsantritt natürlich erst recht. Ja. Es ist heute ein Fulltime-Job geworden.
Job,
absolut, ja. Und es ist halt, das ist auch schwierig dann mit der Weitergabe. Nicht? Und es sollen ja nicht nur Pensionisten dort aktiv sein, aber es ist halt wirklich schwierig.
Du meinst in deinem Amt?
In meinem Amt, ja.
Gut, jetzt alle 5 Jahre sind eine Wahl?
Alle 5 Jahre sind Wahl, ja. Die nächste Wahl ist 26.
Genau, steht eigentlich bald
im Oktober,
ja. Und du trittst nochmal an als?
Ich habe mich entschieden, nicht mehr anzutreten.
Okay, das hast du schon.
Nach 20 Jahren, das habe ich in der Zwischenzeit schon intern kommuniziert und wir sind auch schon dabei, über mein Danach nachzudenken. Und ich bin in der Zwischenzeit sehr, sehr glücklich und zuversichtlich, dass das gut laufen wird in der Form, ohne meine weitere Kandidatur. Ja. Weil ich finde das einfach 20. Ich habe immer wieder, das war nicht so, dass ich das mal die ganzen 20 Jahre eine sogenannte gemähte Wiese waren.
Ja, ja.
Das war ja so, dass ich immer wieder mal meine Zweifel gehabt habe. Und es gab oft Ärgernisse und soll ich das oder warum tue ich mir das an und soll ich überhaupt. Und daher jetzt mit wirklich großer Befriedigung und Zufriedenheit kann ich sagen, jetzt passt es. Und 20 Jahre sind eine lange Zeit.
Ja, wirklich.
Und es ist gut auch, es sollen auch andere Ideen wieder hineinkommen. Ich bin so wie ich bin und daher mache ich es in diesem Modell.
Ja, ja.
Und daher ist auch gut, wenn einmal eine andere Form oder so hineinkommt, das kann nicht schaden. Mhm.
Und haben sich schon potenzielle
Möglichkeiten. Möglichkeiten. Die sind ja nicht so groß, weil die Voraussetzungen sind sehr groß. Weil es ist wirklich eine schwierige Position, weil du bist für alle Möglichkeiten zuständig.
Und es ist ja wirklich divers.
Es ist völlig divers.
In Österreich ist ja wirklich...
es ist einerseits wie eine politische Funktion, weil du bist in allen Gremien irgendwie vertreten. Und auf der anderen Seite geht es bis zur Klospülung im Sekretariat, wenn man so will. Aber das macht es auch auf der anderen Seite wieder sehr schön.
Und du ich weiß es gar nicht, du hast irgendwo ein Sekretariat, also du hast
den, ja, es gibt
also den Martin und so weiter.
Der Martin, genau. Martin und jetzt Elisha, wir haben sie jetzt seit einem Jahr, haben wir zwei sitzen okay. dort, weil es einfach wirklich ziemlich zugenommen hat, die Arbeit in den letzten Jahren.
Und du sitzt dort auch physisch oder machst du
das? Nein, ich sitze nicht physisch, ich habe sozusagen ein Homeoffice, also ich bin im Büro, bin ich nur in Ausnahmefällen oder wenn ich Termine dort habe, aber ich habe keinen Schreibtisch faktisch.
Okay, ja.
Ist wäre eh gut, wenn wir einen hätten, also wenn's, aber wir haben die Räumlichkeiten nicht hier. Eigentlich wäre es gut, wenn ich ein Hinterzimmer hätte und vorne sitzt das Büro.
Ja, ja, ja.
Aber das gibt es dort, räumlich geht das nicht.
Ja, ja.
Und so reich sind wir noch nicht, dass wir uns große neue Räumlichkeiten leisten können.
Ja, ja. Ja. Ja, aber 20 Jahre ist wirklich ein, also wie soll ich sagen?
Ja, ich glaube, es ist sicher eine sehr, naja, die längste ist es nicht. Ich glaube, der Hungerleiter, der vor der Anerkennung gewesen ist, der war, glaube ich, fast noch länger. Aber es ist jedenfalls eine sehr lange Zeit, weil die letzten, also mein Vorgänger war ja nur eine Periode und der Genro war von 86 bis 2002, glaube ich, war der. Ja,
ja.
Ja. Aber der hat immer gesagt, so wie du das machst, könnte ich das nicht. Der hat irgendwie einen anderen Zugang gehabt. Gut, der war Zen-Meister und der hat einfach eine andere Mentalität in der Richtung gehabt.
Ja.
Der war vielleicht auch nicht die Idealbesetzung für so einen Job oben nach außen und so weiter.
Ja, klar,
das passt auch gar nicht. Ja, ja. Das ist, wenn da der Sennmeister hingeht, mich zum Bundeskanzler setzt oder so, das ist vielleicht irgendwie nicht so ganz passend.
Ja,
aber trotzdem bin ich sehr dankbar für diese Vorväter, wenn man so will, weil die einfach den Boden aufgerettet haben. Und ich habe das zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Verfassung übernommen. Und das hat einfach gepasst.
Ja.
Also das war die richtige Zeit und die läuft jetzt ab, irgendwie, finde ich. Und es wird ja wirklich, es ist, man, die ganzen Social Media und die ganze Digitalität, das Digitale wird immer intensiver und in meinem Alter ist das nicht, ich bin kein Native, ich bin weit entfernt, sondern ein Native.
Ja, ja.
Und daher ist es also da gut, wenn neue Kräfte ans Ruder kommen.
Naja. Wünsche ich dir jetzt schon eine gute Nachfolgerin oder guten Nachfolger?
Ja, ich danke. Ich bin überzeugt, wenn das so läuft, wie wir es uns vorstellen, dass das so ist.
Ich
meine, es ist ja, theoretisch könnte jeder antreten, ne? Das hat eine gewisse Voraussetzung. Er braucht nur Voraussetzungen erfüllen. Er muss, ich glaube, 5 Jahre ÖBA-Mitglied sein. Mhm. Über 25 und.
Über 25.
Über 25 reicht. Und das war es eigentlich im Prinzip. Ne? Ja. Theoretisch.
Da kriegt er die Arbeit.
Ja, genau. Genau. Theoretisch war es das. Ne? Praktisch ist natürlich was anderes, sich auf das einzulassen, also sich anzunehmen. Und, und da gibt es natürlich noch das, die letzte und große Hürde, das Hearing des Sangharatas.
Ne? Ja.
Durch das Hearing muss man durch, um kandidieren zu dürfen.
Es gibt eine kleine TCM-Gesellschaft, da bin ich seit 2004 Präsident.
Also nicht weit überflügelt.
Ja, genau. Das sind halt nicht so viele Mitglieder und fast keine Arbeit, also insofern nicht zu vergleichen.
Aber naja, das Agitationsfeld ist vielleicht ein anderes. Ne?
Naja, das ist alles so, das kann man gar nicht vergleichen. Gar nicht vergleichen. Dalai Lama würde ich gerne noch so ein bisschen durchbesprechen. Erstens sozusagen, also gut, jetzt ist 14., 90 Jahre alt. Erstens, bist du eingeladen worden, zum Geburtstag was zu schreiben?
Ja, genau. Ich bin eingeladen, ich habe geschrieben.
Genau.
Ich war auch beim ORF eingeladen zu einem Interview zu dem Thema. Im Juni war das, glaube ich, schon Ende Juni.
Ja.
Ja, und zum Schreiben. Und zur Feier war ich auch eingeladen, aber da war ich, also irgendwie weiß ich jetzt gar nicht wo, da war ich buddhistisch-dienstlich verhindert, da habe ich mich vertreten lassen.
Ja, ja. Das muss man vielleicht sagen, der Dalai Lama wurde 90 und es sind, glaube ich, 113 pro Land eingeladen worden,
zu schreiben.
Einen Text, also eine Gratulation zu schreiben für den Dalai Lama in Englisch und deutscher Sprache mit Fotos oder ohne.
Genau.
Und sozusagen, da waren ein paar dabei, sozusagen, klar, die Würdenträger.
Ja.
Genau. Das ist gar nicht so leicht, finde ich, weil will man, also was wünscht man ihm? Also dankt man ihm? Oder wie hast du das angelegt, den Text?
Ich kann mich gar nicht mehr so an Detail erinnern, weil das so viele Sachen gleichzeitig immer waren. Ja, natürlich die große Dankbarkeit und auch der Wunsch für langes Leben im Sinne von seinem Wirken für die Welt und die Gesellschaft. Weil ich glaube schon, dass er hat ja nicht umsonst den Friedensnobelpreis bekommen.
Ja.
Ich glaube schon, dass also seine Persönlichkeit eine ganz große Bedeutung für diese Erde hatte und hat. Also insofern in der Richtung natürlich.
Hast du uns geschrieben.
Im Sinne von großer Dankbarkeit.
Ja, ja, ja.
Und ich habe auch das wirklich große Glück gehabt, ihn, glaube ich, dreimal persönlich zu treffen.
Okay. Ja. Einmal, als das letzte Mal in Wien war?
Als er in Wien war und in Hüttenberg damals.
Bei der Grundsteinlegung.
Ja, genau, bei der Grundsteinlegung. Und irgendwas war noch, Klagenfurt war einmal da.
Genau, da war er auch. Genau.
Und in Wien auch. Ja, also ich glaube, dreimal habe ich ihn also persönlich getroffen. Es gibt auch bei mir zu Hause Bilder von diesen Zusammentreffen. Ja. Und es ist schon, natürlich ist es ein schon besonderes Erlebnis. Ich habe in meinem buddhistischen Leben und Reisen, also in Summe kann ich mich also an drei Persönlichkeiten und drei Personen erinnern, die auf diesem Level des Dalai Lama waren.
Okay.
Wobei die anderen beiden sind keine bekannten Leute, kennt niemand.
Also. Aber vielleicht erzählst du von denen.
Ja, das war also einer aus Myanmar, der war in Österreich.
Okay.
Und da gab es hier, der Band der Silvanser hat eine Veranstaltung an der Universität gemacht. Da war der dabei. Und ich bin neben dem gesessen in der Universität. Und das war also unglaublich, neben dem zu sitzen. Wir haben nicht sehr viel miteinander geredet, weil ich glaube, wir haben es gar nicht geschafft von der Sprache her. Aber es war eine Verbundenheit und eine Ausstrahlung, das war unglaublich. Das war das eine Mal.
Und das war ein älterer oder?
Das war ein Ja, ein älterer, ja, vielleicht ein bisschen älter wie ich. Ich war damals ein bisschen jünger noch, aber ja, so ein also nicht ein wirklich alter Mittelalter. Und auch einer, und der andere Fall war in Südkorea. Dort habe ich eine Laienordination und dort war ich zweimal und da habe ich einmal in einem Kloster auch einen getroffen. Das war auch unglaublich. Ja. Da war also einer meiner Lehrer dort mit. Und dort ist natürlich üblich, dass man sich vor diesen großen Mönchen und Meistern dort auf den Boden wirft. Und der hat sich mit mir parallel auf den Boden geworfen. Ja, ja, ja. Das war unglaublich. Ja. Mein Lehrer hat das fast körperlich nicht ausgehalten. Ja, ja, der wollte ihn hochziehen.
Ja, ja.
Und der hat das aber gemacht. Und das war für mich also ein unglaubliches Erlebnis. Ja. Weil das war so eine Einheit plötzlich. Ja. Das sind so Momente, die kannst du nicht wiedergeben. Nein, die kannst du dir nicht wünschen, die geschehen.
Ja. Da kriege ich Gänsehaut, also das war schön. Ja.
Also insofern habe ich hier schon so in dem Sinn drei so bewusste Erlebnisse gehabt.
Toll.
Und andere auch noch zum Teil. Also ich habe die für drei Wochen die Mönchrobe genommen in Sri Lanka.
Okay.
Und war dort ordiniert. Das war gerade 2004 war das.
Also spät, also doch relativ spät.
Ja. Ja. 2004 war das, also vor meiner Präsidentschaft, aber da war ich im Präsidium, glaube ich, der ÖBR. Und da habe ich für drei Wochen die Robe genommen, das heißt wirklich ordiniert dort, das ist sehr, sehr spannend.
Ja.
Vor allem, wenn du erlebst, wie du dort als Mönch von den Menschen behandelt wirst, dann kannst du auch verstehen, dass manche Mönche, wenn sie zu jung dort hineinkommen, sich nicht wirklich entwickeln.
Ja, ja.
Weil du bist so etwas von angebetet und verehrt.
Schwierig.
Wenn du nicht weißt, dass diese Verehrung und diese Anbetung eigentlich dem Symbol deiner Robe, dem Buddha oder der Lehre gilt, sondern du glaubst, dir gilt das, dann hast du ein Problem. Also das war für mich faszinierend, das zu erleben, nämlich aus der Perspektive des Robetragenden heraus, die breite Masse der Anhängerschaft und noch dazu in einem wirklich zutiefst buddhistisch authentischen Land. War ein spannendes Erlebnis,
Die hast du wirklich schon geplant, nur für die drei Wochen genommen?
Das habe ich geplant, ja. Okay. Das ist aber typisch im Theravada-Buddhismus, also praktisch ein Mönch auf Zeit zu sein.
Okay.
Das machen vor allem die Singalesen ganz automatisch, die gehen also eine gewisse Zeit ins Kloster. Nehmen also die Robe für eine bestimmte Zeit und gehen auch gezielt wieder raus.
Könntest du jetzt nochmal machen?
Könnte ich immer wieder machen.
Okay.
Ja. Kann man immer wieder tun.
Oh, das ist schon, also. Eindringlich, stelle ich mir das vor.
Ja, es ist eindringlich und es ist, du stehst auf der anderen Seite. Weil ja damit nimmst du die Gelübde und du schaust wirklich von der anderen Seite in die Welt. Und das war vor allem mal so spannend, von dieser anderen Seite in die Welt zu schauen, nämlich zu erleben, wie die Menschen dich verehren, mit dir umgehen. Das war sogar erschreckend im ersten Augenblick. Was macht ein anderer, der nicht, wenn du da nicht reflektiert bist?
Nein, das ist schwierig. Das
hebst du ab.
Das erlebt man ja auch, also nicht mit MeToo-Debatten, aber das ist schwierig für junge Lamas, die daherkommen und dann verehrt werden und dann die hörigen Schüler. Also das ist komplex.
Das ist fürchterlich. Ja. Und ich meine, das ist ein großes Problem, das man, glaube ich, sehen muss und wo man auch das Auge drauf haben muss, dass man da aufpasst bei dem. Also mir war klar, wenn da junge Menschen dort in die Robe gehen, und das passiert ja dort, dass zum Teil also auch Kinder, die dann oft auffallen, wieder mal rausgehen, aber wenn du das Kind reingehst und drinnen bleibst und immer auf dieser Seite stehst und man dir so entgegenkommt, Ob das für die Entwicklung gut ist, mag ich anzweifeln. Ja.
Das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber diese Dalai Lama-Kuss-Szene, weißt du, wovon
ich rede? Ja, ich weiß, wovon du redest.
Also,
bin mehr als einmal danach gefragt worden.
Genau, genau. Soll ich meine Perspektive schnell erzählen?
Ja.
Oder
ja.
Und dann du deine.
Ja.
Meine Perspektive, Dalai Lama schon älter, hat eigentlich ein Betreuerteam um sich, also so glaube ich, das nie gesagt, aber hat ein Betreuerteam um sich, die aber höflich sind und die sagen nicht, was Sache ist, so ein bisschen. Ne? Da war eine indische, also da war eine Mutter mit einem Kind und die hatte man schon vorher, es gibt längere Videos, die wollte da einfach in die Nähe des Dalai Lamas bringen.
Ja.
Und dann den Sohn vor allem. Und da ging es vor allem nur um eine Umarmung, ein Hack. Dalai Lama versteht das Wort Hack nicht, fragt seine Betreuer. Und also er hat überhaupt nicht gewusst, was ihm geschieht, so ungefähr. Ja. Also er ist in eine Situation reingekommen, also hätte er ein gutes Team gehabt, hätten die ihn geschützt.
Wäre das nicht passiert, ja.
So, dann bist meine
Also meine Meinung dazu ist, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was daraus gemacht wurde.
Ja.
Das ist jenseits
sowieso
jeder sexuellen oder pädophilen Haltung. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Sondern für mich ist das eigentlich eine rein kulturelle Geschichte.
Ja, ja.
Soweit ich das weiter verfolgt habe, ist es völlig, und ich habe also mit einer Tibeterin so längere Zeit einmal Kontakt gehabt und so, mir oft mit der getroffen, Kaffee und geredet. Und die hat auch die Gewohnheit gehabt, immer die Zunge rauszustrecken.
Ja, ja.
Also das ist
ein ganz typisch
kulturell konnotiertes Verhalten in Tibet.
Ja.
Und das ist auch nichts anderes gewesen. Also das heißt, es ist frei von dem, was man damit gemacht hat.
Ja.
Natürlich war das ein Fressen für die Medien,
ja,
keine Frage.
Ja.
Aber du hast schon recht, man hätte das müssen im Vorfeld verhindern, weil dass das völlig harmlos etwas anderes war, ist eine Geschichte.
Ja.
Was daraus weltweit gemacht wurde, ist eine andere Geschichte.
Ja.
Und das kriegst du auch nicht mehr weg, in Wahrheit.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Na, das ist schiefgelaufen.
Das ist schiefgelaufen, hätte nicht passieren dürfen. Und hier wurde etwas produziert daraus oder gemacht daraus, was es nie war.
Aber du bist eh angesprochen worden, klar.
Ich bin mehrfach von den Medien mehrfach angesprochen worden. Also ich habe, glaube sogar, also meine Stimme ist sogar öffentlich. Also im Radio habe ich, glaube ich, sogar also mit.
Die User Bartz, die ich gut kenne, hat auch eine etwas geschrieben.
Genau. Ja. Aber das ist, wie gesagt, aber es ist eh, man der OF und der Normalwörter, so Religions- und Ethik.
Entschuldigung, hast du noch ein Wasser?
Bitte, ja. Die Ethik- und Religionsabteilung sind ja dort wirklich Top-Leute in Wirklichkeit. Also auch bei der Nachfrage hat jeder gesagt, ja, wir wissen eh, dass es nicht so ist, wie sich das darstellt, oder wie würden Sie es definieren oder sagen.
Ja. Nein, also ORF, Religions...
Ja, ich hoffe, es bleibt so.
Ich habe die Maria Hammer gehabt.
Aber es ist auch dort wie überall eine Arbeitsentwicklung.
Ja,
also es wird teilweise immer mehr ausgelagert, andere Firmen beschäftigt mit irgendwelchen Beiträgen zu produzieren und so. Und das hat zwangsläufig, kann es nicht die Qualität haben.
Wobei ich bin noch immer Fan von Ö1. Also ich muss
absolut. Na, Ö1 ist absolut top.
Also Ö1-Religion.
Da stellt sich ja die Frage, wie lange das Ö1 noch überlebt in der Form.
Ja,
das Problem ist halt, dass Qualität nicht wirklich zählt. Ne? Das ist immer das Problem.
Nochmal Dalai Lama zurück. 15. Dalai Lama, was ist deine Zukunftsperspektive?
Die Frage hat es auch gegeben im OF-Interview für Orientierung.
Ja, siehst du?
Also ich bin sicher, dass wahrscheinlich werden die Chinesen einen auffahren, nehme ich an. Und dass das natürlich rein aus der tibetischen Tradition heraus ein No-Go ist, ist klar.
Ja,
weil die Vorgabe, wie so etwas zu suchen ist klar.
Ja.
Und das kann eben nur dieser interne Kreis machen und auch nur dieser interne Kreis kann den nächsten bestimmen.
Ja.
Wo immer der aus anderer Perspektive heraus politisch oder geografisch aus anderen Ecken bestimmt wird, ist ein Fake.
Aber du glaubst auch, Chinesen werden mit
Panchen Lama... Die werden sich das nicht entgehen lassen. Kann man das nicht... Es gibt ja schon, mich zu erinnern, dass es da schon die ersten Vortöne gab in diese Richtung, dass da die Chinesen aktiv sein werden. Ich glaube nicht, dass sie sich das entgehen lassen, noch dazu in der jetzt aktuellen Weltlage, wo gerade China um die Weltvorherrschaft kämpft.
Und dann wird es zwei geben, das ist deine Perspektive, das eine ist
die zwei geben, ja. Oder es gibt die andere Variante, wo, glaube ich, der Dalai Lama auch anklingen hat lassen, nicht mehr zu kommen.
Ja,
weiß aber gar nicht. Aber ob das dann, wahrscheinlich glaube ich, dass das eher von der tibetischen Community dann nicht kodiert wurde.
Ja.
Weil irgendwann habe ich das gehört, dass das schon auch eine Überlegung von ihm war.
Ja.
aber die tibetische Community das nicht mehr, nicht, also nicht gutiert.
Glaube ich.
Ja, ja. Ja. Wobei man darf dabei nicht übersehen, dass es also eine rein tibetische Geschichte ist. Also diese persönliche Wiedergeburt eines erwachten Lehrers gibt es nur im rein tibetischen Buddhismus. Ja. Das ist eigentlich nicht grundsätzlich buddhistische Tradition. Ja. Das ist keine andere, weder im Zen noch im Theravada
gibt es das. Stimmt, das arbeitest du mal hervor. Ja. Auch dieses Tulku-System.
Genau, das Tulku-System ist ein rein tibetisches, das eigentlich irgendwie, glaube ich, schon aus der vorbuddhistischen Geschichte dort herstammt, auch aus den Böhmen oder so. Und natürlich vor allem auch sehr politisch konnotiert ist, jetzt auch für die Tibeter logischerweise. Ja. Weil dort ist ja Buddhismus, also die Religion und die Politik, ursächlich auch nicht trennbar gewesen. Mhm. Das ist auch immer so eine Geschichte, Politik und Religion.
Ja.
Es geht selten gut aus.
Ja.
Bhutan ist ein Beispiel, was vielleicht ganz gut funktioniert, aber in anderen Ländern, also auch jetzt, wenn ich denke, gewisse Verflechtungen in Sri Lanka, oder Thailand, also das ist nicht
wirklich. Das ist komplex. Ja.
Meistens geht es nicht gut, weil es liegt daran, dass die wirklich Entwickelten und Weisen nicht in die Politik gehen. Dass wahrscheinlich die eher nichts für Entwickelten und eher machtbetonten Vertreter des Buddhismus auf die politische Seite treten und daher dann nichts Gescheites rauskommt.
In irgendeinem der Länder, ehemaliger Ostblock, war einmal ein Mensch, der hat recht viel meditiert. Und war dann, glaube ich, Bundespräsident, aber jetzt nach ein, zwei Jahren dann. Also das
musste abtreten.
Ich glaube, weiß nicht, ob er abtreten musste oder selbst abgetreten ist, und das schon länger her, aber so ist die ideale Version natürlich, finde ich.
Ja, also natürlich.
Wenn du jemanden hättest, der wirklich sozusagen.
Aber ich glaube, es ist auch so, dass in gewisser Weise das System das dann verhindert. Weil ich glaube, wenn man zu unser System denkt, also dort mit einer erwachten Vorstelle unserer Regierung, ich weiß nicht, ob der durchkommt
damit im Endeffekt.
Der hat ja nicht in Wirklichkeit, wahrscheinlich nicht die Macht und Möglichkeit, das System zu ändern. Ja. Und im selben System, das ist so wie Frauen an die Macht. Meistens sind es die besseren Männer dann, wenn sie an der Macht sind, die Frauen. Und damit ist auch nicht das Weibliche oben. Weil, glaube ich, das Problem oder der Knackpunkt schon immer das System ist. Ja, das ist am System müsste sich was ändern.
Ja.
Und darum glaube ich also, dass die Trennung von Politik und Religion ist schon was Gutes und Wertvolles. So wie es bei uns ist im Sinne des säkularen Staates, im Sinne des laizistischen, so wie in Frankreich. Ja. Weil das ist auch nicht gut und das hat auch man sieht auch keine guten Folgen davon. Das Lassen der jeweiligen Zuständigkeiten, aber den Dialog. Weil den braucht es und den gibt es auch in Österreich, gut. Ja. Dich auch unterschiedlich immer von den jeweils glatt gefärbten politischen Situationen abhängig, aber das hat sich in den letzten Jahren in Österreich sehr gut entwickelt. Wir haben in Österreich überhaupt ein herausragendes Miteinander, vor allem auch der Religionen.
Das sagst du immer wieder.
Ja, aber das ist auch, ich glaube, das kann man auch querwelt so sehen. Es gibt wenige, glaube ich, wo das gleichwertig ist, weil das wirklich gerade das Gleichwertige ist das Thema. Also wir sind hier wirklich gleichwertig. Wir als ziffernmäßig unbedeutende Buddhisten, dazu ohne Gott, haben hier die gleichwertige Stimme. Und ich meine, das kann man nicht hoch genug schätzen. Also wenn ich zurückdenke an meine geborenen in den 50er Jahren, in meiner Kindheit, wäre das undenkbar gewesen. Außer eine Religion ohne Gott gibt es nicht. Also daher ist das schon eine Entwicklung gewesen der letzten Jahrzehnte, die nicht hoch genug zu schätzen ist.
Jetzt darf ich kurz auf meine Zettel schauen.
Ja, entschuldige das.
Genau, dass ich da die letzte Frage, die ich dir mal stelle, aber vorher noch ein bisschen, wird dann sein, wie du gerne sterben möchtest. Das ist immer so die letzte Frage. Sonst noch gibt es für dich so etwas wie eine Entwicklung des Buddhismus? Also wo ist der in 100 Jahren?
Also eine Entwicklung des Buddhismus gibt es 1000-prozentig, weil das ist ja nachvollziehbar in 2500 Jahren, weil die Entwicklung war ja, ist ja klar erkennbar, allein schon durch die drei großen Traditionen. Und zwar erfolgt diese Entwicklung dadurch, dass der Buddhismus immer in eine andere Kultur kommt und kein dogmatisches Curriculum mitbringt, wie das zu laufen hat. Also keine Liturgie in dem Sinn, keine einzig mögliche. Und daher entwickelt sich das immer, je nachdem, wie die Kultur halt dann schon vorhandene Dinge da sind. Es ist alles integrierbar, außer es ist ethisch nicht vereinbar. Ja, ja. Also ein Tieropfer könnte man nicht integrieren. Ja, okay. Aber ansonsten ist das ja erkennbar an der Vielfalt. Jetzt, wenn ich Japan schaue und zum Beispiel einen japanischen Tempel am Fleischmarkt anschaue und dann vis-à-vis drüben die tibetische Gompa, dann würde jemand, der keine Ahnung hat, glauben, es sind zwei verschiedene Religionen und es ist exakt die gleiche. Und diese Entwicklung, die schreitet fort. Ich bin nur kein Anhänger und Freund des auch entstandenen sogenannten, wie heißt das, säkularen Buddhismus. Mit dem fange ich nichts an, weil ich nicht weiß, was man an dem Buddhismus säkularisieren muss, weil der ja eh nicht dogmatisch ist in der Form. Also ich bin der Meinung, der Buddhismus wird sich hier im Westen neu entfalten in gewisser Weise über die Jahrhunderte hinweg. Wird möglicherweise eine vierte Tradition geben, eine westliche. Wie genau die ausschauen wird, kann ich nicht vorhersagen. Ich bin überzeugt, das geschieht so, weil ich praktiziere ja, wenn ich jetzt Theravada praktiziere, werde ich ja kein Singalese, sondern ich bleibe Österreicher. Und mit dieser Wurzel praktiziere ich diese Lehre, daher färbe ich sie irgendwie um, aber in der Hoffnung, in der Authentizität zu bleiben, das ist wichtig. Ja. Und das wird sich allein entwickeln, und es ist nicht notwendig, dass irgendjemand das in die Hand nimmt. Also hier gibt es, sagen ich baue den säkularen Buddhismus und so weiter. Bei säkularen Buddhismus ist etwas, was eigentlich dann auch so in die Richtung geht, keine Religion mehr zu sein, wieder Geburtsgedanken wegzulassen, so Geschichten, das ist nicht heilsam, das führt meiner Meinung nach in Wege, wo wir die Lehre verlieren. Also in der Form wird sich der Buddhismus weiterentwickeln, wird sich wahrscheinlich auch in Asien entwickeln. Weil ich erlebe
jetzt diese westliche Entwicklung, die dann wieder auf die Ursprungsländer zurückwirkt.
Ganz, ganz wichtig und ganz richtig. Ich erlebe das ja, weil ich immer wieder jedes Jahr zumindest einmal in Asien bei den großen Vesak-Festivitäten bin. Und dort erlebe ich ganz klar, dass früher war das ja auch ziemlich abgeschlossen. Ein Land, eine Tradition. Und das geht dort auch auf, in viel mehr miteinander, weil das ist erstmalig für den Buddhismus im Westen gewesen, dass an einem Platz alle drei Traditionen gesessen sind. Das gab es ja in Asien nicht. Und das hat natürlich Folgen gehabt, auch wieder zurück nach Asien. Also das heißt, auch dort herrscht viel mehr Miteinander jetzt als früher. Die Traditionen haben mehr Kontakt miteinander, mehr Dialog und mehr Austausch. Und das ist zum großen Teil unser Verdienst, unter Anführungszeichen, im Westen, wo wir das auch wieder zurückspiegeln.
Und in deiner Wahrnehmung war das positiv konnotiert von den Menschen in Asien, dass diese Entwicklung da stattfindet?
Also ich habe nichts Negatives in der Form wahrgenommen. Sie haben nur wahrgenommen, dass hier aufgeht. Für mich hat das wiedergespiegelt. Es gibt so bei dieser großen Vesak-Feier immer so ein Rundumfoto, wo 4000 Mönche fotografiert werden. Und die Fotos von diesen Festivitäten, die gibt es erst seit dem 20., seit jetzt unserem Jahrhundert, weil 1999 wurde Vesak als internationaler Feiertag von der UNO anerkannt. Seitdem gibt es das. Und ich stelle fest, bei diesen Bildern zu Beginn der 2000er Jahre, das war mal natürlich im Theravada-Land, weil ja Vesak ein Theravada-Fest ist ursächlich einmal und die anderen Traditionen andere Termine haben und Vesak nur mal Theravada war. Auch da gibt es mehr Gemeinsames jetzt. Und damals war das erste Rundbild ausschließlich die orangen Roben der Theravada-Mönche. Wenn ich vom vorigen Jahr aus Vietnam mir das anschaue, ist es wesentlich bunter. Da sind also jede Menge Zen-Roben dabei und tibetische Roben dabei. Also das heißt, das widerspiegelt schon allein am Bild, dass hier eine Entwicklung stattfindet und viel mehr miteinander. Also der Buddhismus ist sich im Entwickeln, in meiner Meinung nach. Und ich wollte jetzt gerade sagen, er degeneriert nicht, wie vielleicht andere Religionen, aber das ist vielleicht zu optimistisch. Natürlich degeneriert er dann dort auch ein bisschen in Asien. Weil mein Eindruck ist, dass diese Lehren, diese Religionen, wenn sie in einen anderen Kontinent kommen, sich regenerieren.
Regenerieren sogar, okay.
Der Buddhismus kommt nach Westen, regeneriert sich, kriegt neue Kräfte. Ich sehe dasselbe eigentlich aus der Ferne betrachtet, das Christentum aus Europa nach Südamerika. Und dort regeneriert sich das, wird mehr zurückgeworfen auf den wahren Urgrund. Und ich kann das dann wieder zurückspielen. Also ich finde, dass dieses Shiften von in andere Kontinente der Religion gut tut, auch wieder im Ursprungsland. Also insofern, und ich glaube, die Idee, dass das immer wieder gegeben hat oder noch gibt, dass die Religionen werden sich aufhören, wird es nicht geben. Ja. Weil erstens einmal ist der Mensch a priori ein spirituelles Wesen, also kein religiöses, er braucht keine Religion, aber Spiritualität ist Teil des Menschen. Daher wird es immer in irgendeiner Form Religion geben und Religion eine Rolle spielen. Und daher ist auch wichtig, dass wir irgendwie versuchen, die Religionen gut zu begleiten in ihrer Entwicklung.
Und du glaubst auch, dass es nicht so eine Vereinheitlichung geben wird, sondern dass es all diese Diversität, all diese bunten Geschichten,
Ich glaube, dass die wichtig sind, die Diversitäten. Ja. Wobei ich sehe diese Strömungen. Es gibt also eine ganz spezielle Strömung, die mich schon jahrelang verfolgt, aus Korea. Okay. So eine Einheitskirche.
Buddhistische Einheitskirche?
Nein, nicht nur buddhistisch. Überhaupt eine Einheitskirche aller. Und so alle einen Gott und diese ganze Geschichte. Okay. Also das halte ich nicht für... Das halte ich nicht für lebensfähig, weil alles Mono funktioniert nicht. Ja. Monokulturen überleben nicht. Ja. Und die Vielfalt, glaube ich, ist der Schatz in Wahrheit. Mhm. Es braucht die Diversität, weil die Menschen divers sind. Klar. Und daher braucht es die Diversität der Religionen. Ja. Es braucht nur nicht die Exklusivität.
Ja.
Die ist schlecht. Ja. Exklusivität ist tödlich, weil jemand, der die Wahrheit hat, mit dem kann ich keinen Dialog führen. Mhm. Es geht um die Wege zur Wahrheit, aber nicht um den Besitz der Wahrheit. Also das hat sich ja auch in dem Sinn ja auch vielleicht auch zwangsläufig bei den Katholizismus, Christentum ein bisschen geändert, also auch durch das Zweite Vatikanum angefangen, wobei ich das Zweite Vatikanum einerseits nicht hoch genug schätzen kann, andererseits aber auch nicht überschätzen will, weil das war mal nur ein erster Versuch und vor allem speziell auf das Judentum fokussiert. Also der Buddhismus hat da nur einen kleinen Streifen von Weisheit mit zugestanden bekommen. Also da ist noch genug Platz nach oben. Aber trotzdem war das ein erster Schritt, vom Exklusivitätsanspruch wegzukommen. Also ich bin der Einzige mit der Wahrheit und alle anderen sind Heiden. Also das sind Entwicklungen, die also in Sackgassen führen. Also weder der Monolith-Block noch der Exklusivitätsanspruch aus irgendeiner Ecke heraus.
Ja. Ich glaube, ich habe mich eh schon mal bedankt, aber ich finde es hochgradig gelungen und also die Menschen, die schreiben, man hatte nur zwei, drei Seiten, aber die haben wirklich Inhalt geliefert. Und es ist ja vom Schönborn, also sind ja wirklich, das ist total gelungen. Also Gratulation dafür.
Danke, ja. Niklas Banschen, der schreibt zum Beispiel über einen Dialog.
Ja, also
das,
super.
An dem ist nichts auszusetzen und nichts mehr dazuzufügen. Also, nicht aussetzen, sowieso nicht, aber nichts mehr dazuzufügen.
Das ist so schön, das zu lesen, wirklich.
Also, das Problem ist, dass man solche Weisheiten nicht genug in die Breite bringen.
Nein, aber so, wir halten so die Kamera. Also so gelungen.
Ja. Also, schön. Es gibt noch Exemplare bei uns. Und sie kosten gar nichts. Es ist gegen Dana frei. Weisheit ist kostenfrei.
Zeigt einfach die gelungene Arbeit, die du und ihr da macht.
Ja, es war der Versuch hier zu dem Jubiläum, also doch etwas von diesen Essenzen zusammenzuschlagen. Das ist auch das, was den Buddhismus auszeichnet und überhaupt nämlich auch da die Vielfalt.
Ne? Ich habe mir gedacht, die Vielfalt, aber jeder der Menschen, die da mitgeschrieben haben, haben sich wirklich, die haben nicht geschludert, weißt du?
Ja, sie haben sich was gedacht.
Die haben sich wirklich was gedacht, wirklich was gedacht.
Ja, und ich bin ihnen, kann das nur immer wiederholen, geschrieben, also ich bin unendlich dankbar, dass sie da mitgemacht haben.
Das sollte echt gepriesen werden.
Ja, liegt ein Schatz hier drinnen. Schön, ja.
Dann kommen wir zur letzten Frage.
Ja.
Die stelle ich in letzter Zeit immer sozusagen, wie würdest du gerne sterben?
Also möglichst länger noch nicht, weil meine Neugierde, mein Bedürfnis noch etwas beizutragen für die Entwicklung dieser Erde, die Entwicklung der Religionen, der Tiere oder was immer, also noch sehr groß ist. Also ich hätte noch sehr viele Ideen, was ich weiter erreichen möchte und weiterbringen möchte. Und ich würde gern dann aber mit einer gewissen Zufriedenheit und Müdigkeit.
Müdigkeit?
Ja, Müdigkeit vom Tun. Zufriedenheit und Müdigkeit vom Tun. Positiv gesättigt, nämlich ich meine jetzt nicht körperlich, sondern geistig gesättigt, einfach bewusst einschlafen gehen können. So im Idealfall wäre das so mein Bild.
Ja, ja. Du sagst aber auch das Wort bewusst so fast absichtlich.
bewusst gehen können. Ja, wobei mir schon bewusst ist, oder ich, ja, mir bewusst ist, dass ich auch für mich die Option gilt, wenn das Gehen können nicht so ist, wie man es vorstelle, mit einer gewissen satten Müdigkeit, sondern geplagt von Schmerzen und sonstigen Dingen und zu früh oder was immer, dass das vorzeitige Abtreten schon eine Option bleibt. Mhm. Aber das setzt schon voraus, dass also da irgendwelche großartigen Schmerzen oder Unwägbarkeiten auf mich zukommen. Und was ich mir auch also sehr wünsche, dass ich nicht erfahren muss in dieser Existenz noch, ist eine absolute Abhängigkeit. Im Sinne von nicht mehr selbstständig sein können. Das stelle ich mir so auch sehr unangenehm vor. Also ich würde gern selbstbestimmt bleiben.
Dann danken wir dir von Herzen für das Gespräch.
Ich danke dir für dieses tolle, inspirierende Gespräch.
Gratulation zu 20 Jahren schon.
Danke.
Und ja, mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen.
Danke vielmals. Zum Wohle aller fühlenden Wesen.
Genau so.
Danke. Dankeschön, danke.
Schön war's.
Danke.
Super.